Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Tschüss. Der war lustig, oder?
Kürzeste Episode ever.
Das war nicht mitgerechnet. Babygeschrei jetzt, oder was?
Ja. Bisschen Background-Kulisse hier.
Kannst du mal aus dem Fenster rufen, dass sie die Schnauze halten sollen, dass wir einen Podcast aufzunehmen haben für die ganze Nation?
Ja, wenn das weitergeht, mache ich das.
Aha.
Siehst du?
Hat geholfen. Schon ist es ruhig, das Balk.
Ja.
Ja.
Ja, wie gesagt, du, da kamen in letzter Zeit ein paar Geräusche dazu. Also, ja.
Ach, ein bisschen Atmo, habe ich ja gesagt. Ein bisschen Atmo ist cool. Mhm. Aber ich würde es halt cooler finden, wenn das so. Ja, ich würde es cooler finden, wenn das so Explosionen sind oder sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung, ein Flugzeugabsturz oder so. Das würde was hermachen. Und dann einen Podcast dabei machen.
Für so ein bisschen dramatische Untermalung.
Ja, klar. So Babygeschrei hörst du ja in der U-Bahn. So ist ja nichts Besonderes. Muss ja schon irgendwas Cooles sein.
Ja, kann auf Dauer natürlich aber auch hart nerven, ne?
Was jetzt?
Also konstantes Babygeschrei.
Ja, definitiv. Deswegen bin ich ja eher für die andere Variante. So eine Explosion, die nervt ja nicht, sondern die sorgt dann für ein bisschen Adrenalin.
Genau, also 2-3 Stunden lang Explosionen im Hintergrund, ist bestimmt geil.
Ich kann dich ja überraschen, kann ja einfach mal so eine China-Böller hier hinschmeißen, irgendwo in die Ecke während der Aufnahme.
Super.
Mal gucken, wie du reagierst. So aus Polen. Genau. Einfach so aus Polen irgendwelche verbotenen Böller hier holen und irgendwo in die Ecke schmeißen, in dein Schlafzimmer.
Bisschen künstliches Drama erzeugen, toll.
Wie so eine Handgranate. Mhm. Jetzt haben wir gar nicht unser Publikum begrüßt.
Oh mein Gott. Und jetzt müssen wir nochmal anfangen.
Liebes Publikum, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Auch an alle, die neu dazugekommen sind in der Episode 193. Wo wart ihr gewesen die ganze Zeit?
Ja.
Wir haben euch vermisst. Warum so spät?
Falls ihr hier zufällig gelandet seid, ihr seid bei den Bewegtbild-Banausen.
Ihr seid falsch.
Genau. Wenn ihr nichts über Filme und Serien hören wollt, dann müsst ihr irgendwas anderes anbauen.
Ja, wir sind die Banausen. Wir sind immer diejenigen, die ständig was vergessen, was sie eigentlich sagen wollten zu den Rezensionen. Und dann erst beim Nachhören der Episode ist dann wie Schuppen von den Augen fällt. Und dann ja. Sagen, ach ja, das wollte ich hier noch sagen.
Das ist halt das mit den Notizen und so. Aber willst du da jetzt was nachreichen oder hast du irgendwas Dramatisches?
Nee, ich habe es tatsächlich ein bisschen bereut, dass ich nicht erwähnt habe, weil das hat so super gepasst. In der Episode mit Mo, wo wir hier zu dritt saßen, hatte ich ja einen Schauspieler, der an meinen beiden Projekten mitgemacht hat. Also der war bei unserem gemeinsamen Film Splash war der mit dabei. Mhm. Und der hat aber auch bei Batman Forever mitgespielt. Und das fand ich abgefahren, dass der in beiden Filmen der Episode irgendwie mitspielt. Und zwar ist das der Splash der Taxifahrer.
Okay.
Der ist ja nochmal aufgetaucht später und so weiter, wo die Polizisten ihn ja befragen und wo er dann die Straße blockiert und wo der denen hilft und so. Und ganz am Anfang war er ja so der Taxifahrer in New York. Und das ist gleichzeitig der Security-Typ, der einen Batman ganz am Anfang von Two-Face irgendwie in diesem Banktresor entführt wird. Und ich dachte, krass, ich habe ja beide Filme kurz hintereinander gesehen, also ist der gleiche Typ, wie krass.
Ja.
Und,
aber es ist ja schon eine sehr kleine Rolle dann.
Ja, das ist eine kleine Rolle. Aber es ist ein krasser Zufall, dass der gleiche Schauspieler in beiden Filmen mitmacht, die ich irgendwie in der Episode bringe insofern. Ja, und dann bei den, wir wollen ja nicht zu sehr nörgeln über den RRR-Film, den ja alle so feiern. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn einem im Nachhinein auffällt, dass wir jetzt was erwähnen hätten können, so was halt wirklich gut ist oder was wir gut fanden. Und das war der Antagonist, der eigentliche, den wir ja sehr kernig fanden. Und wo ich ja zu dir gesagt habe, dass das übrigens ein cooler Typ ist, habe ich gar nicht erwähnt, dass ich den zum Beispiel richtig geil fand, so vom Charakter, von der Fresse und so und von der Art, dass ich mir bei dem auch vorstellen kann, dass er international irgendwie einen Film mitspielt. Das hat mir gefallen.
Ja.
Also die haben schon ein paar gute Fressen irgendwie in diesem indischen Kino. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen, sondern...
Ja, hatten wir bei Jakarta eben auch schon so. Da war der Antagonist ja auch ein sehr charismatischer Typ.
Genau. Also noch ein bisschen was hier auf der Pro-Seite nachzureichen. Aber ey, wenn wir jetzt damit anfangen, hier von Samin Rezension noch irgendwas nachzureichen.
Ja, das muss man... Das
eine Sonderepisode.
Genau, das wird eine Sonderepisode.
Oder ein anderes Format einfach.
Genau.
Episode 1.
Ja, wir reichen nur Dinge nach.
Gegendarstellung.
Da können wir auch gleich alle Dinge einbauen, die uns Leute immer schreiben, wenn wir irgendwas vergessen haben oder irgendwas falsch gesagt haben oder so. Weil ich ja schon mal meinte, so gefühlt gibt es ein paar Leute, die uns nur hören, um den Fehler zu finden.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Prioritäten. Nicht jeder achtet ja auf alles so. Für manche Filmliebhaber ist ja Musik und Score, das siehst du ja bei hier Filme zum Beispiel. Hoffi ist ja super fixiert auf Score und auf Musik und auf den Komponisten von den Filmen. Und Jan interessiert sie überhaupt nicht.
Ja.
Und wenn Hoffi dann, da gab es auch schon Diskussionen, wo Hoffi dann sagt, so, Digga, ist dir die Musik nicht aufgefallen in dem Film? Und Jan sagt nur, nee, war halt so da. Das ist halt nichts, worauf er sich konzentriert bei dem Film. Also das ist halt einfach nur so, läuft mit. Und insofern nur weil euch irgendwas gefällt, heißt es nicht, dass das automatisch irgendwie, dass das jetzt bei allen Prio Nummer 1 ist. Das fällt mir halt auch immer wieder auf.
Ja, wobei das aber jetzt im Umkehrschluss auch nicht bedeutet, dass nur weil wir irgendwas nicht erwähnt haben, das für uns keine Rolle gespielt hat.
Vielleicht haben wir es einfach nur vergessen.
Eben.
Oder wir sind also einfach nur scheiße.
Würde ich bei mir mal in 90% der Fällen so zuordnen.
92.
Mindestens.
Mindestens 92. Ich leg noch 2% drauf.
Okay.
ja, logisch. Und was soll ich sagen? Also das Halbwissen, das steht ja schon im Beschreibungstext von dem Bewegbepanosen. Also was wollt ihr noch mehr?
Ja.
Ja. Da dürft ihr keine Seriosität erwarten.
Also ich will jetzt auch niemanden auffordern, da seinem Bedürfnis, Leute zu korrigieren, irgendwie Einhalt zu gebieten.
Fühlt euch frei.
Ja.
Ja.
Gebt Gas.
Immer raus damit.
Whatever works. So, wenn euch das glücklich macht, uns zu erzählen, was wir noch alles hätten erwähnen müssen, dann ab dafür.
Deswegen machen wir das ja.
Nee.
Doch, wir machen das mit Absicht, damit wir die Leute irgendwie zufriedenstellen, damit die uns weiterhören, damit die nämlich das Gefühl haben, was zu wissen.
Ah.
Deswegen lassen wir Sachen weg, damit wir dann forcieren, dass jemand sagt, ha, ich habe was gefunden,
ja.
Ich habe was gefunden, ich gehe jetzt auf YouTube und schreibe einen Kommentar.
Meinst du, wir triggern da so ein paar Neurosen von manchen Leuten?
Ja klar, ist ja Absicht, ist ja alles Berechnung von uns. Denkt ihr, wir machen das hier,
naja, jetzt haben wir es gerade,
wir denken uns,
wir haben was vergessen, verkauft.
Naja, das kann man ja nochmal revidieren.
Okay, alles Strategie und Planung.
Ja, wir haben vergessen, dass wir was vergessen haben. Egal.
Ja, wir wissen Bescheid.
Ist ja schon ein bisschen eine besondere Episode heute.
Ja, hatten wir in der Form schon lange nicht mehr.
Nee, man kann es nicht direkt als Supporter-Episode bezeichnen, sonst wäre es ja eine Supporter-Episode. Aber
okay.
Es sind zumindest alles vier gemeinsame Filme.
Mhm.
Also alles Filme, die wir zu viert gesehen haben. Zwei Kinofilme.
Stimmt.
Unseren ersten Auftragsfilm für diesen Monat. Ein bisschen spät angefangen auf jeden Fall jetzt im Juli.
Mhm.
Und dann haben wir noch Schulden hier vom Punkteraten von Erik.
Ja.
Gutes Stichwort. Von der Top 3 des aktuellen Punkteratens hat uns, glaube ich, nur Erik seine Preise mitgeteilt. Der wollte Kinogutscheine haben. Ansonsten Kumpel Zero, aka Sven und Markus dürfen sich gerne 3 beziehungsweise noch eine Sache aussuchen aus unserem Portfolio. Entweder bei Steady reinschnuppern, also das interessiert Markus wahrscheinlich nicht. Oder Rezensionen oder Blu-Rays, Kinogutscheine, Poster, was auch immer ihr wollt. Das ist, steht euch frei.
Ja. Ja, sagt an.
Ja.
Und dann haben wir aber eben mit Eriks Film haben wir dann auch alle Schulden abgearbeitet dahingehend. Ne?
Damit haben wir alle alten Schulden abgehandelt, genau.
Ja.
Also wir gucken mal, ob jetzt irgendwie von dem aktuellen Punkterat noch was dazukommt, aber dann sind wir erstmal schuldenfrei.
Alright.
Haben wir ja zum Glück kein Zeitstempel draufgelegt, dass wir gesagt haben, so das Punkteraten, die Rezension, die ihr wollt. Machen wir gleich eine Woche darauf. Das haben wir ja nie gesagt.
Insofern nee, eben.
Musstest du halt mal irgendwie 4 Jahre drauf warten.
Ja, der ist jetzt wirklich ein bisschen überfällig.
Hm, das stimmt. Aber jetzt habe ich ihn endlich gesehen, das Meisterwerk. Aber gut, dazu später mehr.
Ja, heute ist es soweit. Ja, aber heute haben wir auch wirklich ein paar große Filme, ne?
Heute haben wir ein paar große Filme. Das ist zwar von den Projekten keine große Episode, aber...
Was die Anzahl betrifft, meinst du?
Was die Anzahl betrifft, aber es könnte vielleicht den einen oder anderen Redebedarf geben.
Mhm.
Bin gespannt.
Ja, mich würde es heute echt wundern, wenn wir bei einem dieser Filme groß auseinanderliegen.
Meinst du?
Ja, umso gespannter bin ich, weil das ist, also...
Ja, kannst recht haben. Ich bin jetzt nochmal die 4 Filme im Kopf durchgegangen und ich glaube, da ist wenig Potenzial für eine Mega-Überraschung, aber gut, wir gucken mal. Ich würde sagen, wir fangen mal mit was Opulenten an.
Natürlich.
Ja.
Heute ist ja einiges opulent hier.
Einiges opulentes dabei, aber gut. Wir haben so 2 Filme, die, wo nicht nur Memphis eine große Rolle spielt, sondern die auch noch musikalischer Natur sind. Aber die könnten letztendlich so vom Feel nicht verschiedener sein. Also der andere ist alles andere als opulent.
Ja.
Aber reden wir doch erstmal über Elvis.
Ja, der teuerste in der Runde mit 85 Millionen.
Mhm. Wie? Wishmaster hat keine 85 Millionen gekostet? Ich habe das Budget nicht gegoogelt.
Knapp drunter.
Das kann doch nicht sein.
Ja, doch.
Das muss doch wieder Halbwissen sein.
Mhm. Ja, halt Google und so, ne? Ja.
Aber man muss fairerweise sagen, wir hatten uns auch bei Elvis verschätzt. Also wir haben noch ein paar Millionen draufgelegt,
als
wir geraten haben, wie groß das Budget ist.
Der sieht teurer aus.
Mhm. Auf jeden Fall.
Das stimmt.
Aber es ist auch so eine Kunst von Baz Luhrmann, glaube ich. Weil ich meine, er macht ja schon so sehr prunkvolles Kino und sehr viel Glitter und sehr viel Ausstattung, Sets, Kostüme, sieht ja mal sehr spektakulär aus bei ihm. Und ich weiß, dass er nicht viele, also gerade so in der Filmbubble oder bei Letterboxd, so diese Film-Nazis, da hat er schon viele, ich will jetzt nicht sagen Gegner, aber viele Leute, die schon seine Filme zerlegen.
Ich kann es verstehen. Ich bin auch kein riesen Baz Luhrmann-Fan.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich mag seine Filme tatsächlich sehr gerne. Ich finde die irgendwie gut. Also ich finde es gut, dass er so auf die Kacke haut und dass er so dieses voller Pathos und voller Glitzer und voller Glamour und Pailletten und so. Ich mag
das. Ja, ich finde auch, optisch machen die alle was her. Hm. Aber es ist eben, mir fehlt es da so ein bisschen an Substanz.
Ja, okay. Ja gut, inhaltlich, Charaktertiefe ist er jetzt nicht der stärkste Regisseur.
Nee, es ist eben wirklich mehr eine Show.
Klar.
Und das ist mal okay, aber eben jetzt in der Summe, wenn ich mir da einen Regisseur aussuchen müsste, den ich enorm feiere, da gehört er halt nicht dazu.
Ja gut, enorm feiern, da bin ich jetzt auch nicht. Aber ich bin, ich habe jetzt noch keinen Film von Baz Luhrmann gesehen, wo ich gesagt habe, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Nee, also wie gesagt, also die machen optisch alle was her. Ja. Das auf jeden Fall. Er hat und zweifelsohne auch einfach einen eigenen Stil damit.
Eben.
Das geht schon auch für mich wieder ein bisschen in so eine Musikvideo-Richtung.
Ja.
Aber auf jeden Fall sehr viel besser als der Herr Okerlund.
Mhm. Also, und Musik halt. Ist ja aber auch, Musik ist ja auch immer ein wichtiger Bestandteil in seinen Filmen.
Mhm.
Und da bin ich ja Fan von. Also ja. Alleine schon da hat er einen Stein im Brett von mir, weil Musik ja immer sehr viel mit reinspielt. Er hat mit Romeo und Julia in den 90ern hat er ja schon so einen modernen Soundtrack reingebracht mit irgendwelchen Grunge-Bands
halt
und so.
Ja, das fand ich halt schon cool. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Markenzeichen von ihm, dass er es halt schafft, auch wenn er ältere Stoffe inszeniert oder Stoffe, die in einer älteren Zeit spielen, inszeniert, dass er es schafft, das mit moderner Musik zu kombinieren und das echt gut funktioniert.
Ja, das kann er wirklich. Hat er bei Great Gatsby auch schon gemacht und
genau, ist auch sowas, ja.
Das wird bei Elvis Ward fortgeführt. Mhm. Definitiv.
Ja, und ich glaube eben in der Kombination hat er da schon so ein Alleinstellungsmerkmal.
Finde ich auch.
Deswegen, also finde ich auch naheliegend, dass sie dann bei ihm landen, wenn die so einen Film machen wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber man hätte natürlich auch für so ein Biopic einen ganz anderen Ansatz wählen können. Also ich finde das schon, also es ist nicht uninteressant, was da jetzt in der Summe bei rausgekommen ist, aber es ist eben kein Walk the Line.
Nee, das ist eine andere Art von Biopic, definitiv.
Ja.
Das ist so, Walk the Line ist so der Schauspiel- und Regie-Oscar unter den Biopics musikalischer Natur und Elvis ist so der Ausstattungsset Kostüme-Oscar.
Make-up und so, ja.
Make-up, also das ist ja, einer von denen.
Ich hatte halt fast schon gehofft, dass aufgrund der Lauflänge mit 2 Stunden 39 Minuten ist der ja nur wirklich nicht kurz.
Mhm.
Deswegen dachte ich, es könnte eher in so eine Walk-the-Line-Richtung gehen. Was ja, nur aufgrund der Lauflänge.
Ja gut, habe ich beim Regisseur definitiv von vornherein aus dem Kopf, habe ich mir aus dem Kopf geschlagen, dass ich dachte, okay, bei Baz Luhrmann wird das keine große Charakterstudie sein, denke ich mal.
Ja, finde ich schade, weil bei so einer Figur hätte sich's halt wirklich angeboten.
Klar. Aber da hätte man wirklich, also das hätte dann jemand anders inszenieren müssen und einen anderen Ansatz wählen. Das ist, da ist ja nicht der Typ für. Ich wusste, dass das so eher oberflächlich bleibt, aber dadurch wurde ich da nicht groß überrascht.
Naja, also das hat mich, dass es oberflächlich bleibt, das hat mich auch nicht überrascht. Das war auch eher so ein Wunschgedanke, ne? Dass das so ein bisschen tiefer geht hier. Aber wir hatten es da ja auch schon von, als wir vor Jahren mal über Rocketman gesprochen haben und dann auch Bohemian Rhapsody, dass diese Sorte Musik-Biopic hat das ja stark eingeläutet, dass es eben eher oberflächlich bleibt.
Mm. Hat ja auch gut gepasst, dass Austin Butler dann ausgerechnet Rami Malek angerufen hat, angeblich,
ja.
Vor dem Dreh, um sich von ihm so ein paar Tipps zu holen, weil er ja auch eine sehr ikonische und gefeierte musikalische Figur dargestellt hat im Film und insofern
ja.
Ist das sehr naheliegend.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Das sind halt eher so diese Best-of-Alben.
Du meinst, Wikipedia-Eintrag hast du es immer genannt, genau. Oder so musikalisch vertonter Wikipedia-Eintrag.
Genau, ja.
Ja, weiß ich was. Ich weiß, was du meinst, ja. So
das
ein bisschen
ist hier
wenig
halt,
Ecken und Kanten.
Ja, und das finde ich hier auch der Fall.
Ja, ich finde schon, ja, ich weiß schon definitiv, was du meinst, weil ich finde so Walk the Line, auch Ray zum Beispiel, das ist irgendwie für mich noch eine andere Liga. Das ist für mich auch filmisch
genau.
So richtig gut.
Ja,
weißt
ja,
du?
Eben.
Und
da hast du halt auch
Records
wirklich, da kannst du diesen
so.
Charakter voll greifen und du verstehst, warum die so am Arsch waren.
Genau.
Und, den Struggle und so.
Das und hier ist halt eine riesige Show, so ist
also. Richtig.
Ja. Ja, sehen wir ähnlich. Gut.
Okay. Ja, braucht man überhaupt erzählen, worum es hier geht? Also gut, machen wir natürlich eh.
Machen wir.
Willst du das zusammenfassen?
Ja, geht um die Lebensgeschichte von Elvis Presley, um Aufstieg und Fall, einer der größten Musiker aller Zeiten.
Ja. Immer noch bestverkauftester Solo-Artist.
Tatsächlich.
Stand doch dran.
Wo?
Am Ende, im Abspann.
Ach so, ja, da habe ich den Best Boy gesucht. Da war ich so auf den Best Boy konzentriert. Habe ich nicht gelesen, die Texttafel.
Ja, okay. Nee, ich meine auch, das hat immer noch Bestand.
Okay, ja, ist also selbst 6-Jährige, 8-Jährige, 10-Jährige, der Name hat sich tatsächlich gehalten. Also
das ist schon
Elvis
krass.
Presley, immer noch eine Legende.
Das muss ihm halt wirklich erstmal jemand nachmachen.
Also ich mag halt seine Musik wirklich krass gerne. Also er ist ein krass guter Musiker gewesen und hat dann wirklich so dieses, was am Anfang auch im Film gezeigt wird, dass er so als weißer Bursche so diesen Blues noch mit reingebracht hat und diese Bewegungen, die vorher sich kein Weißer getraut hat, sondern davor waren es halt diese Typen mit einem Country-Hut, die auf der Bühne standen und da sich nicht groß bewegt haben.
Mhm.
Und der hat schon die Musikszene ein bisschen aufgemischt, kann man nicht anders sagen.
Ja, ja. Mhm. Ja, ich glaube, mehr als ein bisschen, ja.
Der hat einfach mal legendäre Songs, ey, also wirklich. Also auch so, wenn es so in bestimmten Filmen so Filmszenen gibt, die so mit Elvis-Songs unterlegt worden sind, da sind schon Momente, die finde ich legendär. Also American Trilogy in Jackass, wo die mit dem Helikopter, in Kick-Ass, wo die mit dem Helikopter diesen Wolkenkratzer zerlegen, oder Burning Love lief bei irgendeinem Heist-Film, während die irgendwie irgendwas überfallen und dann lief Burning Love von Elvis und so. Ich finde, die Szenen werden immer so aufgewertet durch seine Songs.
Ja, und ich glaube, einer der am meisten eingesetzten Songs von ihm ist wahrscheinlich Suspicious Minds.
Ja, definitiv auch.
Den hört man immer wieder.
Ja, auch mega. Mega Song.
Ja, ja.
Ja, hier ein bisschen muss man dazu sagen, natürlich haben wir schon Baz Luhrmann oft ein bisschen verfremdet. Mal so Hip-Hop-Versionen davon, mal irgendwie einen anderen Beat runtergelegt, mal so geremixed. Das heißt, muss nicht jedem gefallen, fand ich aber ganz cool den Ansatz, weil es eben nicht dieses klassische Biopic ist und die Songs laufen, die du schon 100-mal gehört hast, 1:1, so wie du sie im Radio hörst, sondern die sind halt verändert. Und dadurch hat das Ganze so ein bisschen, ich meine, du hast vielleicht recht, dass er gesagt hat, dass er sich damit vielleicht an eine neue Generation wendet, weil es dann immer irgendwie Doja Cat oder so eine Version von Elvis irgendwie singen lässt. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch ganz fresh, so diesen Ansatz. Also ist natürlich nicht jede Version ist geil und das Original ist natürlich immer noch besser. Aber im Film hat mich das jetzt nicht gestört, dass du da jetzt so einen Rap-Part hattest oder so. Oder wie ging es dir?
Ja, hat mich schon so, also ich fand es schon ein bisschen befremdlich. Hat für mich nicht so hundertprozentig in die Zeit gepasst, aber es passt halt in die Inszenierung von Baz Luhrmann.
Mhm.
Und deswegen, ja, ging schon.
Also der hat ja Gary Clark Jr. zum Beispiel geholt, der ein Blues-Gitarrist ist und der mega Songs hat, aber der zum Beispiel schafft es so, diese Brücke zwischen diesem klassischen Blues und der heutigen Musik irgendwie zu ziehen. Der hat ja, glaube ich, auch für Avengers oder fürs MCU hat auch mal den Titelsong gemacht.
Okay.
Und ich war bei einem Konzert von dem, den finde ich richtig gut. Und der hat ja hier auch so ein Elvis-Ding interpretiert, so der halt bluesig ist, aber trotzdem irgendwie modern klingt.
Mhm.
Also ich fand die neuen Songs auch schon teilweise schon sehr, sehr geil. Aber hier kann ich zum Beispiel auch verstehen, dass der eine oder andere sagt, aber das sind die gleichen Leute, die dann bei Great Gatsby sagen, so wieso läuft denn jetzt hier Fergie?
Ja, ja.
Weißt du, das sind die, die sich hier auch beschweren werden, warum hier ein Remix von mit einem Rap-Part läuft, irgendwie von einem Elvis-Song.
Ja. Nee, also beschweren tue ich mich nicht drüber. Das hat auch eben über weite Strecken funktioniert. Ich fand es auch cool, dass die eben so ein paar neue Interpretationen von bekannten Elvis-Songs gehabt haben. Aber es war ja nicht nur.
Nee, ne?
Also es waren schon auch ein paar neuere Tracks drin, die erstmal so nichts mit Elvis zu tun haben.
Glaube nicht.
Nicht?
Nee, ich glaube, irgendwas von Elvis war drin. Entweder war der Hook so kurz gesampelt von Elvis.
Ah, okay.
Also so dieses von Heartbreak, so dieses Heartbreak, also dieser Riff oder so. Aber die waren jetzt nicht komplett irgendwie eigene Songs, sondern die hatten immer irgendwas von Elvis. Entweder ein Sample oder ein Riff oder irgendwie es war ein Remix oder so.
Okay.
Da glaube ich nicht, dass da irgendwas lief, was nichts mit ihm zu tun hatte.
Na gut.
Ja, und was uns noch aufgefallen ist, ich meine, ist natürlich klar, bei 85 Millionen Budget, da wird eine Menge Mr. Tom Hanks eingestrichen haben. Weil normalerweise ist bei so großen Filmen oder gerade so bei so riesen budgetierten Filmen oder so bei Musikbios, hast ja mega gute Besetzung immer. Hast ja selbst, wenn irgendwie eine Rückblende in die Kindheit, wo der Vater wird ja irgendwie gespielt von Robert Patrick bei Walk the Line oder so, weißt du, selbst da sind ja wirklich bekannte Schauspieler unterwegs.
Ja.
Und hier sind halt die bekanntesten Namen neben Austin Butler und Tom Hanks tatsächlich so David Wenham, den halt kaum einer kennt, den kenne ich halt aus 300 und aus Herr der Ringe und so, aber eher so Nebenrollen. Und halt Cody Smith McPhee jetzt neuerdings, halt war ja auch im Oscar-Rennen, aber...
Den hätte ich, glaube ich, tatsächlich an dritter Stelle genannt hier.
Ja, aber auch nicht so der Name, den man so, weißt du...
Oder wahrscheinlich sogar an zweiter Stelle, also rein was Prominenz angeht, wahrscheinlich noch vor Austin Butler.
Ja, kann
also
sein.
Also jetzt vor Elvis, ne?
Aber du weißt schon, was ich meine, wenn du Gatsby siehst mit DiCaprio und Co., klar. Das ist schon eine andere Riege hier, Tobey Maguire und was ich, wer da alles bei war.
Ja.
Und hier hast du so Tom Hanks und dann kommt Austin Butler und Cody Smith McPhee, also egal in welcher Reihe, aber das sind, und David Wenham, Austin Butler und Cody Smith McPhee sind hundertprozentig drei Namen, mit denen nicht jeder was anfangen kann. Das sind keine Namen, wo es sofort bei jedem klingelt.
Ja, selbst hier die Dame, die Priscilla Presley spielt, die kennt ja auch kaum jemand.
Ich kannte sie nicht, ja.
Ja, Olivia de Jong. Oder wie wird ihr Nachname ausgesprochen? Klingt holländisch.
Mhm. Ja, also in die Schauspieler wird wahrscheinlich nicht der meiste Teil geflossen sein. Es sei denn, Tom Hanks hat da einiges eingestrichen, aber das kann ich mir auch vorstellen. Ist auch krass, dass Tom Parker, dass der irgendwie 20 Jahre nach Elvis gestorben ist, dass er richtig alt geworden ist. Ist er tatsächlich irgendwie 85 oder
so? Ja, wobei, was heißt richtig alt? Elvis ist ja verhältnismäßig jung gestorben.
Ja, das schon. Aber Colonel Parker war ja generell immer um einiges älter als Elvis. Mhm. Und dass der dann doch alle überlebt hat, Elvis Vater und Elvis selbst und so, und dass der dann irgendwie 85 oder so geworden ist, der sah jetzt auch nicht, sonderlich fit aus mit seinem Gehstock und so.
Ja, war übelst fett.
Ja, schon überrascht. Mehrgewichtig bitte.
Ja, entschuldige. Ja, das ist, glaube ich, bei dem Film auch noch wichtig zu erwähnen. Die Perspektive, aus der das erzählt wird, ist eben die von dem Colonel.
Richtig.
Es fängt damit an, dass er sehr alt und krank ist und dann beginnt er mit seinen Erzählungen die Rückblende. Und dann wird's mehr oder weniger chronologisch, doch eigentlich wird's dann chronologisch aufgedröselt. Es fängt eben mit dem Elvis als Jungen an, wie er da in Memphis eben in einer primär schwarzen Gegend gewohnt hat. Demzufolge sehr schnell Kontakt zu Gospel und Blues bekommen hat. Und da, ja, schockverliebt war sofort dann in diese Musik. Und fortan, dann springen sie aber auch gleich, ne, an einem Zeitpunkt, wo er schon singt.
Ja.
Wo er seine Band hat. Und mit der so kleine Bühnen spielt.
Ja.
Ja, und dann, also geht's tatsächlich bis nach seinem Tod. Ne, also da gibt es große Zeitsprünge, manche Passagen werden ein bisschen mehr beleuchtet als andere.
Mhm.
Das wirkte auf mich an manchen Stellen trotz der Lauflänge gehetzt.
Ab und an, ja.
Und das ist halt echt strange, ne, weil der ist ja wirklich nicht kurz. Aber es ist natürlich auch eine relativ lange Zeit, die die da abdecken. Und ja, eben, klar, dann fällt der Fokus halt. Ist natürlich klar, dass du nicht alles entsprechend gleichgewichten kannst. Aber so unterm Strich bin ich recht zufrieden damit. Also worauf die sich hier fokussiert haben, weil es gibt natürlich gewisse Performances, die hier im Fokus stehen.
Mhm.
Und das braucht so ein Film natürlich auch. Und da echt Hut ab, Austin Butler macht das richtig gut, finde ich.
Finde ich auch.
Aber es ist natürlich auch eine wahnsinnig dankbare Rolle, ne?
Ja, muss man delivern trotzdem. Auch egal, wie dankbar sie ist, finde ich.
Ja, natürlich, aber da hatten wir es, glaube ich, auch schon von. Da gab es ja auch wieder einen sehr offenen Casting-Prozess, als es um die letzten Leute ging. Da haben wir, glaube ich, auch mal die ganzen Namen erwähnt, die da noch auf dem Zettel standen. Und dann.
Zum Glück nicht Ansel Elgort, habe ich ja schon mal gesagt.
Ja. Und dann haben die eine ganze Weile gedreht und er hat da natürlich auch sämtliche Coaches gehabt. Weil natürlich allein die Art, wie Elvis spricht, ein Riesenthema ist.
Mhm.
Vom Gesang mal komplett abgesehen. Aber da waren wir, glaube ich, auch überrascht, ne? Weil da hat unsere Kinobegleitung uns ja erzählt, dass das jetzt im Gegensatz zu Rocketman dann doch eher so wie bei Bohemian Rhapsody war, dass es viele Passagen gab, die er aus dem Butler nicht selbst gesungen hat.
Soweit ich das mitgekriegt
habe. Ab einem gewissen Alter erst halt.
Genau, ne? nur dieses Endkonzert, glaube ich.
Ja, aber da kam ja danach noch eine ganze Menge. Nee, also sie meinte ab dem Christmas Special, dass ab da Sachen drin waren, die nicht mehr nur von ihm, die nicht nur aus dem Butler waren.
Okay.
Und dann kommt ja noch dieses ganze Konzert am Ende.
Mhm.
Und da ist dann wohl nichts mehr von ihm. Aber also wie auch immer, der macht das verdammt gut.
Ja, und was ich krass finde, ich meine, hier haben wir wirklich eine Parallele zu Bohemian Rhapsody, weil ich war ja von Rami Malek, war ich ja nicht gleich am Anfang des Films irgendwie überzeugt als Freddie Mercury.
Mhm.
Und dann am Ende, wo Band Aid halt losging, da ist er für mich 100% zu dieser Figur geworden.
Ja.
Und beim Elvis-Film war es genauso. Ich finde, er ist wirklich im Laufe des Films Elvis immer ähnlicher geworden und ist immer mehr reingewachsen. Mhm. Und dann in diesen 70ern, weißt du, wo er so ein bisschen der ältere Elvis ist.
Ja, man schon auch ein bisschen aufgedunsen war.
Maske und so hin und her. Da fand ich es richtig krass. Davor, wo er jung war, musste man halt so ein bisschen kaufen, so musste man sagen, okay, ist jetzt nicht 100% Elvis, aber ist fein, macht er gut. Aber später war es dann so, okay, später hast du es vergessen, dass es ein Schauspieler ist. Das fand ich richtig. Also er ist immer weiter reingewachsen im Laufe des Films.
So ja, gefühlt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir natürlich die späteren Jahre von Elvis ein bisschen präsenter haben als seine Anfänge.
Findest du?
Ich glaube schon.
Weiß ich nicht.
Also wir kennen
die Bilder
ihn ja
von
primär.
Trainhouse Rock und so, ja, aber Schwarz-Weiß-Videos, die habe ich auch alle präsent vor Augen. Also.
Ich glaube, das geht, also zumindest in meiner Wahrnehmung geht das eher erst los, als er halt anfing, Filme zu drehen. Dass das so die Zeit ist, in der man dann auch irgendwelche Musikvideos von ihm kennt oder halt so Live-Performances, meine ich, weißt du, die abgefilmt wurden.
Okay.
Dass man sowas kennt und dann eben die Filme und dann, ich glaube, primär alles, was danach stattfand. Also schon eher so 60er.
Mhm.
Dass man aus den 50ern.
Aber auch dafür sind wir zu klein.
Ja.
Dass wir jetzt die 60er oder selbst seine 70er, seine Endphase.
Ich spreche auch nicht davon, live miterlebt zu haben. Nee, ich glaube, der ist ja sogar, ist er nicht in meinem Geburtsjahr auch gestorben?
Ganz recht, oder?
Ja, ne? Ich meine, 77 ist er gestorben. Ja, aber eben, es ist also.
Damals, Lee ist die Reinkarnation von Elvis.
Ja, gut, so weit will ich nicht.
Jetzt wissen wir es.
Mhm. Meine Gesangskarriere, die steht noch aus. Aber
mit Elvis dem Podcast. Das ist auch mal wieder was gelernt.
Ich habe ja so ein paar Sachen gelesen von Leuten, die das überhaupt nicht cool finden, dass das hier aus der Perspektive des Colonels erzählt wird.
Mhm.
Ich finde, man kommt auch nicht drum rum zu erkennen, dass das hier alles ein bisschen weich gezeichnet ist, was so die Ecken und Kanten vom Leben von Elvis angeht. Also es wird schon auch, ohne da jetzt was zu spoilern, aber der Sündenbock in dem Szenario ist halt der Colonel.
Er ist ein bisschen der Antagonist, ja.
Ja. Also der Film wird schon so aufgezogen, dass er sowohl für den Aufstieg als auch für den fiesen Untergang von Elvis verantwortlich war.
Mhm.
Und dass er da recht egoistische Beweggründe hatte und dass Elvis halt unterm Strich hart ausgenutzt wurde. Ja, und da gibt's natürlich Leute, die sich viel mit Elvis beschäftigt haben, die das nicht uneingeschränkt gut finden, weil die halt auch sagen, da fehlen einfach elementare Dinge in diesem Film.
Mhm.
Aber jetzt war natürlich dann auch so eine Priscilla Presley und wahrscheinlich auch sonstige Familienmitglieder hier involviert.
Deswegen, das ist es eben.
Da war ein Stück weit klar, dass wir da nicht ein wahnsinnig kritisches Bild von Elvis und seinem Leben geboten bekommen.
Da geht die Neutralität flöten, wenn die eigene Familie und die eigene Sippe da dranhängt an dem filmischen Erbe. Also ist ja normal.
Ja.
Ja.
Und ich meine, ich hätte es jetzt nicht wahnsinnig reißerisch oder hochdramatisch gebraucht, aber also gerade so seine letzten Jahre, ich meine, der Typ war hochgradig tablettenabhängig und ist halt einfach mal auf dem Klo verreckt. Also das kommt hier alles eher nicht so vor.
Aber es ist ein bisschen die Krux bei dem Musikfilm, oder? Weil die müssen sich einerseits ja die Rechte von den Hinterbliebenen holen.
Mhm.
Weißt du, sie müssen sich mit denen gutstellen, damit sie den Film überhaupt wahrscheinlich drehen dürfen.
Klar, willst du auch die ganze Musik mit drin haben? Und
richtig,
so?
Willst du die Musik drin haben und die sagen dann wahrscheinlich, ja, aber wir wollen nicht, dass ihr das und das und das und
klar.
Das zeigt.
Ja.
Und dann musst du irgendwie so Kompromisse machen bei deinem Film. Also es ist schwierig.
Mhm. Das wäre auch mal spannend, oder? Solche Verhandlungen mitzuerleben.
Mhm. Oder du machst halt wie ein Jimi Hendrix-Film, machst halt einen Elvis-Film ohne Elvis-Songs.
Halt ja, auch ich meine, stell dir das mal vor, so einen Film über Elvis zu machen, ohne einen einzigen Elvis-Song drin zu haben, das geht natürlich gar nicht.
Und du musst ihn dann wahrscheinlich auch Elvis nennen.
Mit genau. Oder Ü.
Ja, Elvis.
Ja, Ülvis.
Super.
Naja, das Ding ist ja auch, an dem verdienen ja heute noch Leute Geld.
Mhm.
Und deswegen gibt's da natürlich viele Leute, die ein Interesse daran haben, dass der hier nicht allzu scheiße wegkommt bei der Nummer.
Ja, definitiv.
Wobei ich ja gerade das im Film wiederum ein sehr nettes Ding fand, was ja anscheinend auch sehr real, also sehr aus der Realität gegriffen ist, dass der Colonel, als es losging mit dem Marketing für Elvis im großen Stil, dass der dann nicht nur Buttons hat drucken lassen, auf denen I love Elvis steht, sondern auch Buttons, auf denen steht I hate Elvis, weil er halt gesagt hat, ey, wir greifen nicht nur die ab, die ihn feiern, sondern auch die, die ihn richtig scheiße finden,
ja,
und verdienen da auch noch unser Geld mit.
Ziemlich, also ziemlich smarter Move.
Ey, der hat sowieso ein paar Sachen gebracht, die ich so nicht wusste, die wirklich erstmalig waren, und war schon ein verdammt cleverer Typ.
Ja, dass er diese Merch-Geschichten angekickt hat und so, das wusste ich auch nicht.
Dass der quasi Merchandise erfunden hat.
Voll krass.
Und dass der auch der Erste war, der über eine Satellitenübertragung weltweit das Konzert übertragen ließ. Und damit sein Geld verdient hat. Alter, also wahnsinnig clever. Echt.
Definitiv, war schon seiner Zeit voraus, ja.
Ja. Und auch so eigentlich eine ganz spannende Figur, ne? Dieses mit diesem, mit seiner Identität und Herkunft, wo man nicht so richtig weiß.
Ja, mega gespielt auch von Tom Hanks, Alter. Gute da, Maske.
Alter, da habe ich auch so viele krass. Sachen gelesen, die Tom Hanks so scheiße finden in dem Film.
Habe ich auch gehört, ja.
Von wegen Tom Hanks ist a total mess und ging überhaupt nicht und so. Wo ich dachte, Alter, was? Also klar, jetzt ist er einmal nicht der Nette. Mhm. Also hat er natürlich auch schon ein paar Mal gespielt, aber halt so in der Form, dass er quasi der Antagonist des Films ist, das haben wir bei Tom Hanks, glaube ich, selten erlebt.
Ja, No Road to Perdition wahrscheinlich. Aber die, ich glaube, das Problem ist, die sollten sich mal Colonel Parker angucken und so ein paar Interviews, wie der wirklich war und wie der aussah und wie der gesprochen hat. Weil die gucken sich den Film an, wissen nicht, wer Colonel Parker ist und sagen, wie spielt der denn? Warum redet denn der so komisch?
Gerade seine Art zu sprechen.
Und dann, genau, und dann kritisieren die das. Und da bin ich der Meinung, da solltet ihr euch mal das Vorbild angucken, weil der spielt den mega.
Ja, finde ich auch. Und auch da, ey, was die Maske leistet bei dem, das ist unglaublich. Der Tom Hanks ist da in einem Fettsuit und du erkennst das nicht, ne? Also er sieht einfach Wahnsinn. Wirklich dick aus.
Ja, auch so dieses Altern von den Figuren, so, das ist so gut gemacht. Du siehst irgendwie gar nicht, wo die da angesetzt haben und so. Das sieht alles sehr, sehr realistisch aus. Finde ich mega, die Maske.
Ja, finde ich auch. Also,
und überhaupt, ich meine die Kostüme, der Style, ich meine Priscilla, so, weißt du, wie sie, so dieser Übergang von den 60s und dann, wie sie in den 70ern rumgelaufen ist, so mit diesen dunklen, großen Sonnenbrillen und so, ist einfach geil.
Finde ich auch bei Elvis einen krassen Bruch, weil er ja dann, als das mit Vegas losging, hatte der stilistisch halt echt so einen Wechsel, ne?
Ja, klar.
Dass er von diese diesen Onesies pinken Anzügen und so, genau, und dann hatte er plötzlich diese Onesies mit den Schlaghosen und diesen hohen Krägen und dann eben auch diese legendären Sonnenbrillen dazu. Ja. Die man halt auch heute noch in Vegas bei irgendwelchen Hochzeiten, das ist unweigerlich mit Elvis verbunden, so diese, ja, diese Brillen mit den dicken Rändern.
Das ist schon krass, dass er über mehrere Jahrzehnte halt eine Stilikone war, weißt du, und teilweise so auch,
ja,
die,
ja.
auch die Popkultur geprägt hat. Das muss man ihm lassen.
Ja, also ich glaube, gibt es wenig Leute, die die Popkultur so geprägt haben wie ein Elvis Presley. Mhm. Das ist schon wirklich krass. Also ich meine, welcher Popkünstler, weil er hat ja unterm Strich Popmusik gemacht, welcher Popkünstler schafft es denn, über 40 Jahre nach seinem Tod immer noch so präsent zu sein, dass Leute den kennen, sobald sie irgendwie Musik hören?
Mhm. Gibt nicht viele.
Also gibt es natürlich vielleicht ein paar klassische Leute so aus der Klassik, aber Popmusik, Alter?
Also ich finde Michael Jackson vielleicht nicht, dass er reine Popmusik gemacht hat. Für mich ist er schon ein Rock'n'Roller und ein Bluesmusiker. Also der hat mehrere Facetten. Ich finde, dieses Popmusik wird ihm nicht so ganz gerecht.
Ja gut, klar hat er
Rock'n'Roll. Das ist für mich so George Michael und Madonna, so, die würde ich nicht mit Elvis in eine Stufe packen.
Nee, aber jetzt nimm mal halt auch mal das, was Michael Jackson gemacht hat. Das war ja anfangs auch nicht nur uneingeschränkt Popmusik.
Nee, eben.
Aber für mich ist halt Pop, also wenn du es jetzt mal vom Begriff her ableitest, es ist ja nur sehr beliebte Musik.
Du siehst das sehr allgemein, ja.
Ja, also ich finde, Popmusik umfasst mehr als nur jetzt Madonna. Mhm. Also, dass das so eine Stilrichtung ist, sondern es ist schon auch, finde ich, nochmal ein Begriff, der mit reinspielt. Das kann auch, Rock'n'Roll kann halt auch Popmusik sein, finde ich.
Okay, wenn du jetzt nach der Definition gehst von populäre Musik, dann fällt das da natürlich runter, ja gut.
Klar. Ja, ich wollte, es ging da auch lediglich jetzt um die Differenzierung zur klassischen Musik, weil ich glaube, so Leute wie Mozart und Beethoven und so, die wird man auch noch in hunderten von Jahren kennen. Mhm. Aber eben bei jemandem wie Elvis, so Solokünstler, die Musik gemacht haben, die im Radio hoch und runter lief, da fällt mir eben sonst keiner ein, der wirklich über 40 Jahre nach seinem Tod noch so eine Relevanz hat.
Mhm. Ja. Also Michael Jackson wird es wahrscheinlich werden, aber da sind wir noch nicht bei den 40 Jahren.
Ja.
Da kann ich mir vorstellen, dass der auch sehr, sehr zeitlos ist.
Glaube ich auch, ja.
Aber da gibt es nicht viele von, hast du recht. Definitiv. Insofern verwunderlich, dass da noch keine richtige Verfilmung irgendwie, dass die vorher gab. Es gab einen TV-Film, es gab so ein paar Ansätze von der Elvis-Bio.
Mhm. War vielleicht auch so ein rechte Ding, ne? Wer weiß.
Vielleicht, ja.
Vielleicht gab es ja Ansätze, dass mal auch wirklich sehr kritisch aufzuziehen, so sein Leben und die Beleuchtung dessen. Und dass dann da welche gesagt haben, so, nee, ist nicht. Ja, keine Ahnung. Finde ich aber schon auch spannend, dass das so lange gedauert hat.
Ja, stand ja am Anfang auch nicht unter einem guten Stern, weil ich meine, der Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson waren ja so die ersten Prominenten, das erste prominente Paar, was irgendwie auf Corona positiv getestet worden ist.
Aber das war ja schon zu den Dreharbeiten.
Das war zu den Dreharbeiten, und dadurch hat sich das verschoben. Klar. Ich fand es nämlich super interessant, dass als Eltern von Elvis schon in dem Film Rufus Sewell und Maggie Gyllenhaal besetzt waren. Mhm. Und die dann aufgrund der Verschiebung, dadurch, dass der Film dann irgendwie ein halbes Jahr später angesetzt worden ist, dann wegen Corona und Co.,
ja.
Dass die dann aussteigen mussten, weil das wäre natürlich super interessant gewesen, wenn die noch in dem Film mitgespielt hätten. Aber ja, letztendlich konnte die Hauptrollenriege konnte dann bleiben. So. Also so Austin Butler und Tom Hanks und so, die waren ja dann wirklich von vornherein gesetzt. So. Das hat sich alles nur halt verschoben.
Ja.
Und der Kinostart wäre, glaube ich, auch früher gewesen als jetzt. Aber man muss schon sagen, also im IMAX auch wieder so ein Ding in groß, in laut, Alter, sich da wegblasen zu lassen von der Opulenz von diesem Film, fand ich schon gut.
Ja. Ja, ja. Also im IMAX funktioniert der auf jeden Fall.
Ja, definitiv. War die richtige Umgebung.
Und der ist ja auch erfolgreich und ich meine, das ist natürlich bei weitem nicht die einzige Produktion, die unter der Pandemie gelitten hat.
Mhm.
Der ist aktuell bei 73 Millionen und der wird sein Geld noch machen. Also ich glaube, da sind wir uns einig.
Denke auch. Aber das ist sicher einer der Filme, weil Elvis hat in Amerika einen anderen Stellenwert als hier in Europa oder in Deutschland.
Ja.
Auch wenn er natürlich hier auch viele Fans hat und deswegen glaube ich, dass in Amerika den größten Teil des Einspiels sicher ausmachen wird.
Mhm. Naja, bestimmt.
Weil da rennt die ganze Familie rein und guckt sich den Elvis-Film ein. Also hier war es schon in der zweiten oder dritten Woche, weil wir da drin waren, war es schon nicht mehr allzu voll gewesen im Kino.
Ja, wir gucken uns den aber natürlich auch in OV an, ne?
Ja gut, stimmt. Stimmt auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier hin zum Kunst, dass die so am Wochenende sich fürs Kino verabreden und dann in Elvis-Film reingehen. Das wird wahrscheinlich nicht die Masse sein. Also es ist kein Maverick so, wo ich sage, so da gehen alle rein. So.
Ja.
Das ist noch so ein bisschen nischig, ist es ja schon.
Ja, und ich glaube auch, dass die Lauflänge nicht gerade dabei hilft, dass das auch so als Familienfilm wahrgenommen wird, wo man eben irgendwie mit den Kids rein kann.
Klar. Aber es ist cool. Also natürlich, man hat alles schon mal irgendwo gesehen, so weißt du, wo Colonel Parker Elvis zum ersten Mal erblickt und dann hast du so diese Blicke zwischen dem, dass der da gerade ein Riesentalent irgendwie sich ausguckt so und weiß, okay, hier ist Star in the Making. Und dann hast du irgendwie so einen anderen Musiker, der versucht dann Elvis zu imitieren, gespielt von Cody Smith McPhee und so. Das sind ja alles Sachen, die du schon mal in anderen Musiker-Biopics gesehen hast. Aber also er findet das Rad nicht neu, aber das ist schon gutes Handwerk von Baz Luhrmann, fand ich.
Ja, ich finde eben, also der Film hat auch ein paar anstrengende Momente oder Komponenten, weil ich finde zum Beispiel die Tatsache, dass es kaum Übergänge zwischen großen Szenenelementen gibt, die ohne irgendwelche Spielereien auskommen, das fand ich zwischenzeitlich schon ein bisschen anstrengend. Weil auch hier die vorhin angesprochene Musikvideo-Optik, die das einfach mitbringt, so das hat auf die Lauflänge gesehen schon ein bisschen was Anstrengendes, finde ich.
Ja, dieses Attribut anstrengend kann ich tatsächlich bei Baz Luhrmann-Filmen generell verstehen an manchen Phasen, dass da einer sagt, das ist mir zu viel, das ist mir zu bunt, das ist mir zu kitschig oder was auch immer, das ist so.
Ja, aber ich meine jetzt auch rein technisch, ne? Diese Kameraspielereien
zwischen den Szenen, der kann, glaube ich, nicht dieses Simple, dieses Minimalistische, sondern der muss das ausschmücken, der muss so einen Übergang, weißt du, der muss da rumspielen.
Mag sein, aber dadurch hat man eben zwischendurch wenig Zeit zum Atmen, finde ich.
Ja.
Und deswegen wirkt es vielleicht auch an manchen Stellen so gehetzt. Also
kann ich verstehen.
Ja, es einfach hat bei mir so ein bisschen was mit der Gewichtung zu tun oder die Balance zwischen Dynamik und wir geben den Figuren in Szenen Raum, da ein bisschen Tiefgang für ihre Charaktere zu entwickeln und so.
Mhm.
Das findet hier nicht so wirklich statt, aber den kann man sich trotzdem gut angucken. Also ich finde auch, es ist ein sehenswerter Film und vor allem, wie du schon gesagt hast, wenn man IMAX in der Nähe hat, dann so.
Mhm, definitiv. Da braucht ihr eine fette Anlage.
Ja.
Nicht hier aus dem Quiz hier Dennis Röhrenfernseher aus dem Hintergrund da und dann ohne Surround einfach da eine Videokassette reinschmeißen. Das wirkt nicht.
Nee. Ja, gut, ich glaube, das dürfte auch schwierig werden, den auf Videokassette zu finden, aber wer weiß, vielleicht machen sie da auch ein Retro-Ding draus.
Vielleicht, ja. Okay. Ja. Hast du noch was?
Ja, wir haben noch nicht erwähnt, wer das geschrieben hat. Also Baz Luhrmann hat das auch mitgeschrieben, aber Sam Brummel und Craig Pierce, beides Leute, die schon für Luhrmann geschrieben haben.
Mhm.
Hier The Get Down war von Sam Brummel oder Craig Pierce hat eben auch Moulin Rouge und The Great Gatsby geschrieben. Deswegen, der scheint auch da ein loyaler Kerl zu sein und mit Leuten zu arbeiten, mit denen er schon mal gearbeitet hat.
Da war auch noch ein dritter Autor, der die Story noch mit mit zugetragen hat.
Ja, sind ja die drei. Baz Luhrmann, Sam Brummel und Craig Pierce.
Ach so, okay. Ich dachte, es wäre noch ein dritter da gewesen, neben Baz Luhrmann. Ich dachte, es wären insgesamt vier gewesen, also noch drei Autoren, ja, die neben ihm geschrieben.
Jeremy Doner.
Richtig. Mhm. Also drei Leute noch mitgeschrieben mit Baz Luhrmann.
Ja.
Das habe ich mir auch notiert. Ja.
Mhm.
Ist ja auch, The Great Gatsby war, soweit ich weiß, auch sein letzter Film. Ist ja auch schon 9 Jahre her? 8 Jahre?
Weiß ich gar nicht. Aber hat er dazwischen nichts gemacht?
Dazwischen hat er, also außer The Get Down. Die Serie war ja, glaube ich, nach...
Ja. Ein Kurzfilm hat er noch gemacht.
Nach Great Gatsby, aber es ist wieder sein erster Langfilm seit langem.
Ja, stimmt. Dazwischen kam nichts.
Mhm.
The Get Down und ein Musikvideo. Ein Kurzfilm. 2017 und jetzt 2022 Elvis.
War ein bisschen Pause.
Wobei, warte mal, das waren seine Writing Credits. Jetzt habe ich Regie gar nicht geguckt. Ah ja, er hat noch einen Werbespot für Chanel gemacht.
Okay. Das ist natürlich prädestinierter Regisseur, wenn es darum geht, so kannst du mal einen Werbespot für Chanel oder für irgendeine...
Wobei, hat Scorsese auch schon gemacht.
Ja, Scorsese ist ja auch eine Stilikone, wenn man so... Also wenn es jetzt darum geht, so wirklich Leute so stylisch zu inszenieren, das kann ja Scorsese auch.
Naja.
Aber da würde ich jetzt nicht... Wie heißt der von Hustle & Flow?
So.
Craig Brewer hätte ich jetzt nicht rangeholt. Gleich Chanel-Spot zu inszenieren.
Gleich mal Craig Brewer gedisst, ne?
Okay. Ja.
Oh.
Main.
Hey, Main.
Craig Brewer, Main.
So groß, ey.
Ja, da sind wir noch nicht.
Ja.
Elvis. Nee,
kommen wir noch hin.
Ja. Ja, Laufzeit hast du genannt, ist aus dem Jahr 2022. Ich hab nichts mehr.
Ja. Wir haben. Eine Sache können wir vielleicht noch erwähnen, weil wir haben uns jetzt immer über Ansel Elgort ausgelassen, der hier auch noch auf der Shortlist stand. Ich glaube, wir können die anderen Namen auch noch erwähnen, weil das ist schon interessant, weil Harry Styles war, glaube ich, schon auch für viele Fans so der Go-To-Typ.
Dem traue ich aber ein bisschen was zu, schauspielerisch.
Ich auch, ja.
Ja, ja, schon in Dunkirk ist der mir aufgefallen und dachte so, okay, der kann ein bisschen mehr als hier One Direction trällern.
Also jetzt mal auch da, ne? Austin Butler passt perfekt auf Elvis. Ob er der größte Schauspieler ist, das kann man auch nach diesem Film, finde ich, nicht wirklich beurteilen. Oder da entsteht eher der Eindruck, dass das nicht ist.
Also hier würde ich den Schauspiel, eine Schauspielnominierung für den Oscar, die wäre wahrscheinlich verwunderlich für die Hauptrolle.
Ja, das fände ich auch komisch. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass der auf jeden Fall das Potenzial hat, eine Kostüm- oder Maskennominierung zu bekommen bei den Oscars.
Auf jeden Fall.
Ausstattung und so. Ja. Art Direction könnte ich mir auch gut vorstellen.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja, aber die anderen Namen waren noch Miles Teller.
Mhm.
Das sehe ich so gar nicht. Zumal er auch wirklich eine ganze Ecke älter ist als... Nee, Austin Butler ist 30 jetzt, ne?
Mhm.
Wie alt ist Miles Teller? Der müsste ein paar Jahre älter sein.
Nicht viel älter.
Hm.
Schon eine ähnliche Region.
Aaron Taylor Johnson stand auch noch auf dem Zettel.
Mhm. Den finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, ich finde den auch cool. Ob der als Elvis gepasst hätte, weiß ich wiederum nicht.
Das ist jetzt wieder die Frage, ja. Das steht wieder auf einem anderen Blatt.
Na gut. Dann kommen wir zu den Zahlen, oder?
Ja, let's do this.
7,8 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 64. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,9. Und vom Publikum euphorische 4,7 von 5. Letterboxd 3,6.
Mhm. So, jetzt haben wir ja keiner, der hier als erstes rezensiert. Aber zumindest muss ich als erstes raten, wie wir rausgefunden haben.
Ja.
Und bin ein bisschen am Schwanken bei dir.
Du musst noch ein Fazit raushauen übrigens. Ich habe bei dir, glaube ich, gar keinen Eindruck, wie du das fandest.
Was?
Eigentlich gar keinen ist übertrieben, aber...
Also ich hau gern ein Fazit raus, aber...
Aber?
Denke, es kam rüber. Soll ich das Fazit raushauen, bevor ich Punkte rate? Ja, war.
Ja.
Ja, ich fand, das ist ein guter Musikfilm, der ein bisschen an der Oberfläche bleibt, der jetzt, wie gesagt, nicht die Klasse erreicht von Walk the Line und von Ray, aber insgesamt im Kino ist das schon ein opulentes, geiles Teil. Und ich mag Baz Luhrmann-Filme. Also so, ich sehe das, was die anderen aussetzen dran haben, oder was die anderen dran aussetzen haben, beziehungsweise was es hier zu kritisieren gibt.
Mhm.
Ich kann auch nachvollziehen, was du hier ein bisschen kritisierst, aber irgendwie mag ich das. Der trifft so ein bisschen meinen Nerv. Aber logisch, der hat auch seine Längen mit 2 Stunden 39. Also der ist nicht ganz ohne Macken.
Okay.
Cool. Reicht?
Yes. Ich weiß es ganz genau jetzt.
Naja, wehe.
Nee, ich schwank natürlich mal wieder einen halben Punkt. Aber hau mal raus.
Hier bin ich auch im Schwanken. Aber ich bin mir sicher, dass du zumindest eine 7 definitiv gibst. Die Frage ist, ob du eventuell bei einer 7,5 bist. Ach komm, optimistische Variante, Leute. 7,5.
7.
Nein, Mann, fuck you, ey.
Ja, ich bin jetzt bei dir aber auch eben am, so einen halben Punkt am Schwanken, weil das könnte zwischen 7,5 und 8 auch irgendwie alles sein, aber ich glaube, du bist dann doch bei 8 gelandet.
Kein Klingeln?
Nee, du bist auf jeden Fall höher als 7, Alter.
Bist du sicher?
Ja.
Kannst doch revidieren.
Nee.
Mein Zeigefinger ist schon an der Klingel dran. Wie am Revolver.
Nie im Leben bist du hier nur bei 7, also das fände ich krass.
Um mal Bewegbildband aus dem Bash-mäßig zu fragen, soll ich das eintacken?
Ja.
Dann locke ich das ein und sage, es ist richtig, es ist eine 8.
Sehr schön.
Warum sage ich nicht 7? Ich bin auch ein Depp, Alter. Ich dachte so, ach komm, wieder beim Schwanken, komm, nehmen wir mal. Ich dachte so, diesmal 50-50, pessimistisch, optimistisch. Ach ja. Komm, Lee ist heute optimistisch bestimmt. Dabei,
gucken wir.
Naja, dumm. Alright.
Ob das bei dem nächsten Tipp auch so gut funktioniert mit der Strategie, werden wir sehen.
Schau mal, hast du noch einen Bleistift für mich?
Jedes Mal das Gleiche.
Ist der Running Gag, ich hole ihn nicht.
Ja, ja, der ist ja da. Gibt's einige. So. Ja, Elvis, weißt du denn mittlerweile, weil wir waren ja mit Nora.
Ja.
Hat sie sich denn jetzt wieder eingekriegt und hat sie Punkte vergeben? Weil da konnte sie sich nach dem Kino ja nicht so richtig festlegen.
Also die hat sich nach dem Kino, glaube ich, irgendwie noch auf eine 7 eingetaktet. So. Die war noch sehr verhalten und wusste nicht, also sie hat ja auch ein paar Sachen aussetzen gehabt und die wusste nicht so richtig, was sie davon halten. Die ist ja beinharter Elvis-Fan, die kennt sich ja, die kennt ja alles von dem, so hat ja sämtliche Biografien gelesen.
Ja, und entsprechend aufgebracht war sie ja, deswegen genau. Fand ich das so lustig, dass sie nach dem Film halt wirklich Probleme hatte, da Punkte zu vergeben.
Ja, ich habe auch noch niemanden gesehen, der so aufgeregt war vor einem Film und so hibbelig und keine Ahnung, so viel Schiss hatte, sich einen Film anzugucken, wie an der Stelle. Also das ist schon krass. So ging es mir bei Star Wars zum Beispiel, in den 90ern, bei dem ersten Teil von der Neuauflage. Da dachte ich wirklich Schiss. Da dachte ich so, Alter, wehe, das wird scheiße.
Mhm.
Und dann war es halt nur ein bisschen scheiße.
Ja.
Und Nora ist halt so hin und her gerissen.
Einerseits okay, also hat sie nichts mehr gesagt.
Nee, die war, glaube ich, bei einer 7.
Mhm.
Also sie hat, glaube ich, auch eine 6,5, 7, 6,5, so war sie halt.
Mhm. Okay.
Was für einen beinharten Elvis-Fan ja eher so eine Abstrafung ist, so ein bisschen.
Ja. Ja, also klingt begeistert, klang sie nicht. Aber
nee, optimal ist es nicht. Aber
ja, das muss sie hat auch so
formuliert von wegen mit, hätte viel schlimmer ausgehen können, die Geschichte.
Mhm.
Hätte viel mehr pöbeln können.
Gut, ja.
So Glas halb voll und so.
Ja, ja.
Grüße nochmal an Nora.
Ja, und jetzt grüßen wir Erik.
Jetzt grüßen wir Erik.
Ja.
Ich dachte, das ist meine Abteilung. Du wolltest doch nicht mehr grüßen.
Ich wollte nur elegant überleiten.
Hast du gut gemacht.
Ja, weiß ich nicht. Hast du schon wieder ziemlich eingerissen, das Ding jetzt.
Ja, ist normalerweise deine Spezialität.
Überleitung einreißen?
Ja, Überleitung einreißen. Lies Spezialität. Korrekt.
Okay.
Ja, wie wir schon gesagt haben, Erik hat nicht nur dieses Mal aktuell im Punkteraten die bezahlten Plätze belegt, sondern hat das in der Vergangenheit auch schon geschafft. Und da durfte er sich 2 Rezensionen wünschen. Eine davon war Nightmare, die haben wir schon erfüllt.
Mhm.
Die zweite, ähnliche Genre, Wishmaster aus dem Jahr 1997.
Das ist witzig, ne? Als ich mir den angucken wollte, hatte ich irgendwie gefühlt in Erinnerung, dass der viel älter ist.
Hatte ich auch.
Und dann fing der an und es hat voll zu meiner Erinnerung, zu meiner vermeintlichen Erinnerung gepasst, dass ich diesen Film irgendwie älter eingeordnet habe.
Ja.
Erst als dann so ein paar Effekte ins Spiel kamen, dachte ich, Moment mal, die sprechen von E-Mails und Internet und so, irgendwas habe ich falsch in Erinnerung.
Da, mein Punkt, wo ich das nach oben korrigiert habe von den Jahren, war, wo du gesagt hast, Effekte und CGI hast du ja kurz angerissen, wie du es fandest. Und als du meintest CGI, dachte ich so, okay, dann ist der gar nicht irgendwie von 83, 85, wo ich ihn irgendwie gerade eintakte.
Ja, eben, ich hatte
der muss dann neuer sein.
Das ist witzig, ne?
Ja.
Dass man irgendwie vielleicht, also womit hat das bei dir zu tun? Dass du den da eingetaktet hast?
Ich hab den wirklich nie so bewusst registriert, sondern das war immer so irgendwann mal gehört, irgendwo beiläufig. Und ich dachte, das wäre wirklich einer von diesen 80er, in dieser 80er-Welle, der irgendwie mal damals irgendwie so eine Serie losgetreten hat.
Mhm.
Und habe ja nie davon Teil gesehen. Insofern habe ich mich auch gewundert, dass der erst 1997 da das Licht der Welt erblickt hat.
Ja, ist krass.
Ja.
Ja.
Aber mega, mega krasse Leute am Start. Regisseur Robert Kurtzman. Der ist der Co-Produzent von Dust Till Dawn. Das ist, glaube ich, der wichtigste Credit von ihm, den ich gefunden habe in seiner Filmografie.
Nee, der kommt doch eigentlich aus dem Make-up-Department.
Ja, da hat er eine Menge gemacht, ja.
Ja, als Regisseur nur mit 5 Credits dabei, also nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber der hat eine Menge Make-up. Also ich glaube auch, der ist irgendwie SFX-Typ sonst, ne?
Das stimmt. Und der Drehbuchautor Peter Atkins wiederum ist für die Hellraiser-Sequel zuständig. 2 bis 4 hat er. Mhm. Hat er inszeniert. Also den ersten nicht, aber die Fortsetzung sind alle von ihm.
Auch inszeniert?
Also ich weiß, dass er die geschrieben hat. Geschrieben, ja, der hat die geschrieben, nicht inszeniert.
Genau, Hellraiser 2 bis 4 und bei Wishmaster hat er, glaube ich, auch gleich alle Teile geschrieben. Ne? Es gibt 4, meine ich.
Okay.
Die hat er auch alle geschrieben.
Ja. Reicht erstmal, Erik. Wenn es jetzt an mir geht.
Jetzt kommt die Handlung, Alter, pass auf.
Magic, Motherfucker.
Ja.
Magic.
Magic. Achso, was wir noch erwähnen können, Wes Craven hat hier mitproduziert.
Ja, deswegen heißt er auf Deutsch ja auch Wes Cravens Wishmaster.
Hat man natürlich Wolli genommen, so die Promomaschinen hier, Wes Craven dann direkt aufs Cover zu pappen.
Wie hat Tino so schön gesagt, eine low-hanging marketing fruit.
Absolut.
Ja, das natürlich auch hier, das haben sie Wolli genommen, ja. Okay, zur Handlung. Ich versuche das mal, ich habe mir das hier ganz dramatisch aufgeschrieben.
Gerne.
Am Anfang der Zeiten schuf Gott das Leben im Universum. Aber so leiten wir das Ding ja wirklich ein, ne? Also dass es dann heißt, das Licht gebar die Engel, die Erde, die Menschen und das Feuer, die Djinn.
Alles Schrifttafel so. Übrigens.
Ja, ja. Ja.
So RRR-mäßig.
So, und um diese Djinn geht es hier. Das ist jetzt nicht wie bei Miss Marvel, sondern das ist schon ein bisschen, die erzählen halt, dass das hier hunderte von Jahren zurückgeht und am Anfang haben wir auch eine Sequenz, die weiß nicht wann spielt, auf jeden Fall ewig her. Mhm. Und es geht eben um einen Djinn oder generell um Djinn in Wishmaster. Das sind Geschöpfe, die dazu verdammt sind, in der Leere zwischen den Welten zu wohnen, so beschreiben wir es in dem Film. Mhm. Na, die sind irgendwie in so einem Limbus. Und jetzt ist es so, dass wer so ein Djinn erweckt, der hat 3 Wünsche. Und wenn der 3. Wunsch erfüllt wird, dann kommt diese Unholy Legion of Djinns. Und das ist so ein bisschen der Untergang der Welt, der dann eingeläutet wird. Und am Anfang sind wir eben, ach guck mal, ich habe es noch aufgeschrieben. 1127. Da geht es um diesen Zauberer in Persien. Da wird der erste Kontakt mit diesem mächtigen Djinn etabliert. Und da geht es dann um diesen roten Stein, diesen Stein des, wie heißt das, Geheimes Feuer oder so, der in diesem roten Stein drin ist. Und da ist dann eben der Djinn drin gefangen. Und dann springen wir in die Gegenwart und da wird gerade eine Statue von einem Schiff abgeladen in so einer großen Holzkiste. Und der Typ, der den Kran steuert, der hat ordentlich einen im Tee.
Das ist natürlich sehr realistisch, dass ausgerechnet der den Kran mit dieser teuren Statue nebenbei noch entsäuft und den Alkoholbecher da vor sich zu stehen hat, aber gut.
Gar nicht. Du findest das an Haaren herbeigezogen, oder was?
Also da ging's los und dann...
ich finde das manchmal krass, Alter, wenn du so Statistiken liest, ne? Also in welchen Berufsgruppen du die meisten Alkoholiker hast. Ganz weit oben, Piloten.
Ja. Also, okay, wie sieht hier auf jeden Fall eine realistische Abbildung der sozialen Gesellschaft?
Also, eine ganz gesellschaftskritische Studie.
Ein ernstzunehmendes Alkoholdrama hat er hier bei Wishmaster reininterpretiert. Okay.
Klar, Alter. Vergiss Leaving Las Vegas, hier, Wishmaster.
Ja, das auf jeden Fall, aber doch nicht, dass man den Becher mit dem Alk irgendwie direkt vor sich auf die Knöpfe packt, sondern
und dann umkippt
dass man,
und
genau,
so.
Dass man so einen Flachmann vielleicht irgendwo versteckt hat und dran nimmt als Handwerker, das mag ja sein. Aber
wirklich routiniert sieht er nicht aus als Trinker. Das stimmt wohl, ja. Und dann eben dieser Kranführer, der kippt dann seinen Drink über die Steuerelemente und dann gibt es einen Kurzschluss und die Statue rauscht runter und macht erstmal Ted Raimi platt.
Auch super smart übrigens, dass in dem Moment, wo er irgendwie, wo diese Statue da am Wackeln ist und so hin und her, wo dieser Typ da den Alkohol rübergießt, dass Ted Raimi unter die Kiste rennt und sich erstmal aufregt und so, was das für Idioten sind und unter der Kiste steht und wirbelt und die Hände hochreißt. Da dachte ich, okay. Ja. Zweiter smarter Move.
Muss man kaufen, ne?
Muss man kaufen, ja.
Und der Herr, der diese Statue in die USA hat liefern lassen, der sammelt diese Dinge nämlich, und das ist ein sehr wohlhabender Typ namens Raymond Beaumont, und der wird von Robert Englund gespielt.
Das ist natürlich schon geil, dass diese Horror-Ikonen hier teilweise auftauchen. So Tony Todd hat ja später eine kleine Rolle und Robert Englund und Ted Raimi und so. Mhm. Das ist schon witzig, dass die sich da so teilweise Leute aus dem Genre geholt haben.
Ja, und dann habe ich gelesen, dass hier nämlich auch viele der Figurennamen Anlehnungen an bekannte Menschen aus dem Horrorgenre sind. Mhm. Also zum Beispiel gerade jetzt hier Raymond Beaumont ist wohl eine Anlehnung an Charles Beaumont, der ein bekannter Horrorautor war.
Okay.
Ja. Und Finney, also die Figur von Ted Raimi, das ist an Jack Finney angelehnt. Und so haben eben hier viele Figuren so ein bisschen Bezug zu eben Horror im Allgemeinen. Das entgeht Leuten wie mir natürlich komplett. Das fand ich aber trotzdem relativ spannend, als ich es nachgelesen habe. Mhm. Naja, und dann wird eben diese Statue kracht dann darunter und bei der Aktion kommt eben dieser rote Stein zum Vorschein, der nämlich in der Statue war. Und dieser Stein wird dann untersucht. Und die Dame, die den begutachtet, heißt Alexandra Amberson. Das ist unsere Protagonistin.
Der klaut sich aber erstmal einen Bauarbeiter von denen. Also
ja, genau. Ja,
einer von den Typen, die da die Hiwis sind und die da irgendwie am Rumwirbeln sind und dann die Scherben von der Statue aufsammeln. Mhm. Der steckt sich den Stein erstmal ein.
Ja, aber er landet dann bei ihr, weil der Stein soll untersucht werden. Und als sie den untersucht, erweckt sie den Djinn. Mhm. Und der erscheint dann auch und will ihr drei Wünsche aufdrücken.
Ja.
Um natürlich seinen Plan, da die Dämonen auf der Erde freizulassen. Mhm. Ja, und das gilt es natürlich zu verhindern. Ich glaube, viel weiter müssen wir nicht erzählen, ne? Also klar, unsere Alexandra, die wird dann da durch die Gegend gejagt.
Also, was vielleicht nicht so richtig rübergekommen ist, das wird ja schon bei Anfangsszenen etabliert, wo du gesagt hast, hier 1100 noch was in der Geschichte, da ist ja ein Pharao, der die Macht dieses Steins hat und der den Djinn zum Leben erweckt hat und der diese Wünsche frei hat.
Ja, das ist ein Zauberer.
Ein Zauberer, genau. Er wünscht sich halt etwas zu sehen, was noch nie jemand vorher gesehen hat. Ja. So, irgendwie so, er möchte halt die Wunder erleben, so, die vorher noch niemand erlebt hat. So.
Show me a spectacle oder so.
Irgendwie sowas. Ja. Und der Djinn legt ja die Sachen immer so aus, wie er Bock hat. So, weißt du? Der macht ja immer das Blutigste und Negativste raus. Du musst schon auf die Formulierung aufpassen. Und das hat dazu gesorgt, dass sein ganzer Hofstaat und seine ganzen Hiwis, die da rumlaufen, in komplett abgefahrene Wesen verwandelt werden. In lebende Skelette, in irgendwelche Reptilienwesen und so hin und her. Und um ihn rum bricht die Hölle aus. Organe fallen irgendwie aus Körpern raus. Das heißt, er sieht schon Sachen, die er vorher nie gesehen hat. Weißt du, er erlebt gerade etwas, was nie vorher ein Mensch irgendwie zu Gesicht bekommen hat. Aber der Djinn macht das halt so, das ist halt das Tricky an ihm, dass du darfst dir zwar was wünschen, aber wie das dann realisiert wird, es steht auf einem anderen Blatt. Das ist halt das.
Ja, weil
das ist halt so die Geschichte.
Natürlich böse Absichten.
Ja.
Und ja, die Formulierung, die legt er eben immer so aus, dass das gerade noch zum Wortlaut passt.
Genau. Frag dann auch nochmal nach, ob du wirklich, keine Ahnung, willst du das jetzt gerade sehen?
Stimmt, der forciert auch manchmal diese Wünsche, ne? Manchmal bedroht er die Leute und dann fragt er, willst du, dass das aufhört? Und aus diesem Wunsch bringt er dann manchmal einfach Leute um.
Ja, weil dann hört es ja auf.
Eben, weil das ist dann die Befreiung, die ultimative und so. Ja, also er legt das krass aus.
Richtig.
Oder eben sehr opportunistisch, weil er halt seine eigenen fiesen Beweggründe hat. Und gerade in dieser Anfangssequenz, wo sich diese ganzen Menschen verwandeln zu den unterschiedlichsten Dingen, da kommt natürlich Greg Nicoteros SFX zum Einsatz. Und da gibt's, finde ich persönlich, schon wirklich ein paar richtig coole Sachen.
Voll.
Also was hier Maske angeht, da hauen die ordentlich auf die Kacke. Späteren Verlauf kommt leider auch noch eben CGI dazu.
Das ist dann nicht mehr ganz so geil.
Das ist ein krasser Unterschied, ne? Also
das ganze laut sagen.
Alter, ey.
Das war schlimm.
Dieses eine Szene, wo dieser Security Guard.
Dieses, dann, wo er durchläuft?
Genau.
Alter.
Ey.
Was war das denn?
Also wirklich wie aus den Videospielanfängen.
Ist ja voll das Haus des Anubis, war das so, vom Spezialeffekte.
Also, schwierig.
Ja, die CGI ist Katastrophe. Die Practical Effects von Nicoteri, der durfte sich hier ordentlich austoben. Die ist mega. Sind richtig geile Sachen dabei. Fand ich auch.
Mhm.
Ja, die Story kennt man natürlich also, von...
Ich musste da so ein bisschen an Sindbad denken, als diese Skelette dann... Ne? Also es gibt ja eben in dieser Anfangssequenz ziemlich cool gemacht, wie die Leute erst sterben und sich dann aus der Leiche das Skelett rauspoolt.
Aus dem Körper, ja.
Ja. Und dann halt alleine durch die Gegend läuft. So musste ich sehr an Sindbad denken und dachte schon, so ist krass, ne? Also auch wenn das jetzt natürlich viele Jahre danach ist, aber wie weit die gekommen sind von dieser Stop-Motion mit den Skeletten zu sowas.
Auf jeden Fall.
Und das eben trotzdem auch ohne CGI. Und das sieht schon wirklich gut aus.
Also. Und der ist halt explizit, der war auch noch eine ganze Weile verboten, der war indiziert.
Ach so, ja.
Wishmaster, ja, der war eine Weile auf dem Index, weil der schon einiges zeigt. Also da ist er mittlerweile nicht mehr, aber...
Aber immer noch eine 18 freigegeben. Ne?
Immer noch eine 18er Freigabe, ja.
Ja.
Ja, die Story kennt man natürlich primär aus Aladdin und die Wunderlampe, aus dem Märchen oder aus den Disney-Filmen, weißt du, oder aus der Realverfilmung, wo Will Smith praktisch in diesen Djinn spielt.
Ja, aber das ist dann hier Aladdin für Erwachsene.
Genau, das ist dann die Erwachsene-Version, das ist die Horror-Version. Ist halt, in dem Fall ist der Geist halt nicht cool, sondern ist halt ein Dämon.
Mhm.
Das ist halt der Kniff von dieser Horrorreihe. Also die Practical Effects von Greg Nicotero ist für mich tatsächlich das Highlight in dem Film.
Sehe ich genauso.
Weil die Schauspieler und Schauspielerinnen und die Dialoge, Alter, das ist ja 1:1 aus dem Pornofilm übernommen.
Mhm.
Von der Qualität. Das ist ja schlimm, Alter.
Ja. Gibt's wirklich fiese Sachen.
Ist wirklich katastrophal.
Mhm. Aber ich bin da ganz gut drüber hinweggekommen, weil eben, also ich finde, der ist recht dynamisch erzählt.
Ja.
Und ich finde eben diese SFX-Momente, die holen schon eine Menge raus.
Aber es fiel mir dann schon auf, und das kann es ja nicht sein, dass ich dann mir diesen Film angeguckt habe, in der Hoffnung, dass bald wieder einer von diesen, dass Nicotero mal wieder auf die Kacke hauen kann, jetzt in der nächsten Szene. Und alles, was dazwischen war, war für mich so, jetzt machen wir endlich. Das hat mich dann gar nicht interessiert, weil die Schauspieler und die Story und die Dialoge waren halt so beschissen. Das Einzige, was ich ganz cool fand, war Andrew Dyworth, der praktisch den Djinn gespielt hat,
mhm.
Und der dann eine menschliche Hülle sich gesucht hat,
mhm.
namens Nathaniel, glaube ich.
Mhm.
Und er wiederum als dieser Nathaniel, der so rumgelaufen ist und dieses Diabolische hat und auch immer sehr diabolisch geredet hat, dem hast du irgendwie angesehen, okay, der hatte Spaß dabei.
Ja, ja.
Der hat irgendwie richtig Bock auf die Rolle gehabt. So, der hat da richtig auf die Kacke gehauen.
Ja.
Den fand ich ganz cool. Aber alles andere waren für mich wirklich, also ich habe nur darauf gewartet, jetzt mach mal wieder was. Und dann kam mal wieder was, also kam eine Actionsequenz, aber mit CGI, wo ich dann dachte, Alter, sieht das scheiße aus. Nicotero, mach mal was so, weißt du, sorg mal für einen Practical Effect, so, was dann auch immer wieder kam, aber alles, was dazwischen war und insgesamt schwierig.
Sehe ich schon sehr ähnlich, ja.
Okay.
Aber eben, ich finde, das macht einiges wett und die Handlung ist ja, also, jetzt haben wir es schon gesagt, Alter, es ist halt Aladdin mit viel Blut.
Ja. Also besonders das Finale haut ja auch nochmal richtig auf die Kacke, da geht's ja schon ab.
Ja.
Aber die hätten das CGI weglassen sollen, die hätten einfach Greg Nicotero machen lassen sollen, wie in den 80s.
Ja, aber die
wäre das ein bisschen besser ausgekommen.
Das ist eine Handvoll CGI-Momente, die es hier gibt.
Ja, ja,
das
klar.
Sind jetzt wirklich nicht. Das ist nicht der Großteil des Films.
Aber das sah schon nach Sat-1-Serie aus den 90ern irgendwie aus so einer komischen Vorabend-Horror-Serie oder so.
Ja. Also echt, ein bisschen Fantastic Four.
Da hat man dann die 90er wiederum gesehen in den,
mhm.
in den CGI-Effekten.
Ja, aber ich find's krass, Alter, wie gut diese Special Effects gealtert sind. Also Maske, ne?
Ja, voll.
Wie gut das heute noch funktioniert, ist schon echt krass.
Ja, voll. Das kann er.
Ich meine, der Film ist 25 Jahre alt, das ist schon wirklich heftig.
Mhm. Gebe ich dir recht.
Also, weil gerade im direkten Vergleich mit der CGI, oh Mann. Na gut.
Da hätten die mal lieber an den altmodischen Effekten festhalten sollen, weil das sind Filme aus den 80ern, die du dir heute viel besser angucken kannst, als einiges, was in den 90ern oder Anfang 2000er teilweise rausgekommen ist. Und die 90er sind doch allgemein kein gutes Jahrzehnt gewesen für Horrorfilme. Da sind halt so diese Teenie-Reihen rausgekommen, sowas wie Scream oder ich weiß, was du letztes Mal getan hast. Und das war wiederum so für die Horrorfans war das viel zu harmlos.
Ja.
Und die großen Horrorregisseure haben mal so ein paar Gurken hingelegt. So Argento hat voll die Kackfilme in den 90ern gemacht. So Carpenter, Vampires und so waren jetzt auch nicht so die Highlights, weißt du? So die großen Regisseure, die du vorher kanntest, die so Mega-Filme hingelegt haben.
War nicht dieser Mars-Film auch in den 90ern?
Hier, der, war das nicht, das war doch auch von einem großen Regisseur.
Ja, das war doch auch Carpenter, oder nicht?
Ach, das war Carpenter, ja, stimmt. Ja. Mission to Mars?
Ja, doch, ich glaube.
Ja.
Ja, der muss ja, doch der auch in den 90ern.
Das war auch Trash.
Ja.
Definitiv. Also entweder war das alles so harmlose Scheiße und dann kam ja hier dieser, ich weiß nicht, ob das schon 2000 war, aber hier dieser Sieben Geister und wie sie alle hießen, so diese komischen CGI-Horrorfilme, so die so billig waren.
Mhm.
Also da musst du echt unter Lupe suchen, dass du da was Geiles gefunden hast.
Naja, na gut, dafür gab es im Action-Kino eine Menge Schönes in den 90ern.
Ja, ja, filmisch gesehen, auf andere Genres, aber was das Horror-Genre angeht, waren die 90er jetzt keine Glanzzeit.
Mhm. Witzig.
Ja, deswegen, fand ich auch krass, dass der trotzdem gut Plus gemacht hat. Das Dreifache von seinem 5 Millionen Budget hat er eingespielt. Also um die 15 hat er gemacht.
Und das im Kino, ne? Also ich konnte leider nicht rausfinden, wie viel der auf Video gemacht hat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Film ist, der gerade von Fans dann echt viel geliehen oder eben auch gekauft wurde.
1997, da gab es noch einiges an Videotheken.
Mhm.
Da ist so ein Film immer sehr, sehr dankbar, wenn der da bei den Neuheiten steht.
Ja.
90 Minuten ist das Ganze durch.
Ja, da eben, find, das spielt dem auch in die Karten, dass der nicht zu lange ist. Aber du fandst es nicht geil, ja? Also
nee, den
nicht
Film an sich und die Schauspieler und die Dialoge fand ich unterirdisch, fand ich nicht geil, fand ich Fantastic Four-mäßig. Aber auf der Plusseite die Practical Effects von Greg Nicotero, Andrew Dyer als der Djinn halt in Natura oder selbst seine Verkörperung von dem
der Djinn, ja, hat ein
von
bisschen,
dem Wishmaster.
Also am Anfang so ein bisschen eine befremdliche Art, wie er spricht, aber irgendwann ist es fast schon auch ein eigenes Element, was lustig ist. Ne?
Ja, genau. Er hat es ein bisschen übertrieben. Yeah. Careful what you
wish for. Das ist eigentlich auch...
Ist so ein bisschen DJ Bobo, oder?
Was?
Ja, der hat auch mal dieses von den Open the door when I come to the floor.
Ah ja?
Naja, er singt's halt.
Aber das ist im Übrigen auch die Tagline des Films.
Mhm.
Er gibt ja auch eine Menge Sinn. Finde ich super. Können wir eigentlich auch im Quiz einbauen.
Ja, oder den hier halt. If you can beat him, burn them. Wir wollen noch Krieg. Aber da hört ihr wieder, also so dieses Burn. Also er war sehr, 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 sehr mysteriös auf jeden Fall.
Ja, ja. Sagt auch an einer Stelle auch, get you into the spirit of the game.
Game. Der Vokal, der normalerweise nicht mitgeredet wird, der wird hier nochmal extra
Aber das ist
betont.
Doch so sein Ding, ne? Wie er dann eben die Enden betont von den Worten, ja, spricht und so.
Ja, das fand ich ganz funky, aber das macht den Film auch nicht gut.
Be careful what you wish for. Ja, schön. So, den Djinn habe ich drauf.
Den hast du drauf, ja.
Es klingt so, als hätte ich den besser gefunden als du. Ich bin mal gespannt, wo du hier gelandet bist.
Ja, schauen wir mal. Ich war ein bisschen am Schwanken von den Punkten, aber du sagst ja selber, 90 Minuten, da kommt man schon irgendwie einigermaßen durch.
Mhm.
Aber empfehlen würde ich den wahrscheinlich dann eher nicht.
Mach es.
He's got the heart of a power clown.
Ja. Nein, kein Power Clown, sondern ein Power Clown. Um es mal genauer zu nehmen.
Wie geil, ey. Wir übersetzen jetzt jedes Sample einfach auf Djinn.
Wir nehmen ja noch ein Quiz auf. Ich bin gespannt, wie wir das moderieren.
Hier. Eine, tiefer, 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 immer tiefer rein, eine. Tiefer.
Do you want me to push the answer?
Herrlich.
So, ja. Punkte. IMDb 5,8. Ich habe hier kein Metascore gefunden. Oder Nein. Hast du was bei Metacritic gefunden?
Nein.
Nee. Ich auch ein bisschen gesucht, nichts gefunden. Rotten Tomatoes bei einer 3,8.
Mhm, das ist hart, ey.
Das ist wirklich hart. 3 von 5 vom Publikum, Letterboxd 2,9. Also richtig gut.
Mhm.
Und jetzt darfst du anfangen.
Wishmaster. Ach komm, ey, hier wegen Practical Effects und so. Ich glaube, du bist noch bei 6. If you can't
beat them, burn them. Heißt das? Na dran.
5,5. 5,5, okay. Mhm.
Ich sage, du bist bei einer 6.
6,5 sogar.
Ach, schon wieder halbe Punkte, Alter, gibt's ja nicht.
Ne.
Ja. 6,5.
Ich bin hier sogar bei 6,5. Krass, ein Punkt besser als der Guest bei dem Film, ey.
Bei dem Film hätte ich auch nicht gedacht, ja.
Mensch.
Nee, ich fand das nicht so doll. Erik, was soll das?
Echt? Nicht so doll ist gut, ja. Ach, wie gesagt, die Effekte haben mich unterhalten.
Ja gut, 5,5 ist jetzt auch nicht so, weißt du, ist jetzt nicht eine Komplettgurke. So. Das ist ja so, kann man ja gerade noch so gucken.
Ja. I was entertained.
Entertained. Mega.
Ach ja, der Wishmaster.
Okay, machen wir weiter.
Yes. Schon wieder ein Kinofilm.
Ja, der ist ganz frisch. Und wir sind zugegebenermaßen ein bisschen late to the party, aber was soll's? Besser als gar nicht auf die Party kommen.
Ach, immer mit eurem late to the party. Ja, aber immerhin durften wir den noch im Kino sehen.
Ja,
und
durften wir.
Der ist da schon eine ganze Weile, aber wir haben es noch geschafft.
Everything, everywhere, all at once. Ja, das Once ist schön.
Oh, geil. Ja, ich habe auch gerade Angst, dass wir das anstehende Quiz komplett so moderieren, ey.
Hätte ich den Titel vorgelesen, hätte ich es genauso gemacht. Das ist jetzt einfach mal drin. Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich glaube, sollten wir uns irgendwie ein Hörbuch oder so anhören.
Ja, oder ein bisschen 36 Mafia für den nächsten Film.
Vielleicht, ja. Ah. So, wer hat denn Drehbuch und Regie geführt?
Ja, das finde ich sehr interessant. Daniel Kwan und Daniel Scheinert, der hat auch irgendwie deutschen Ursprung, oder nicht?
Ja.
Genannt The Daniels, die schon zusammen Swiss Army Man gemacht haben und diverse Musikvideos.
Schon mal kein gutes Omen für mich. Überhaupt kein Fan von Swiss Army Man, wie wir schon erfahren haben, als Dietz ihn hier angeschleppt hat.
Ja, und ich will ihn immer noch sehen und jetzt erst recht.
Das ist hundertprozentig einer der Filme, wo du sagst, ich weiß nicht, was du hast.
Ja.
Ich hatte Spaß. 100%.
Okay, okay.
Wo ich gesagt habe, what the fuck ist das?
Mhm.
Ja.
Ja, also gemessen an diesem Film hier habe ich auf jeden Fall Bock, noch andere Sachen von den beiden zu sehen, weil das fand ich in vielerlei Hinsicht beeindruckend.
Ja.
Und ich bin echt froh, dass wir den gesehen haben und es ist wieder mal ein Beleg für mich, dass ich mit Dingen, die A24 produziert, wirklich fast schon automatisch was anfangen kann, weil es einfach irgendwie aus Prinzip anders ist, was die machen.
Das stimmt, das können die. Also da sind wir Fan von und da müssen wir, das ist wieder so dieses typische Ding so. Wir wissen, dass Filme gehypt werden, uns nervt das auch oft, dass Filme gehypt werden. Wir sind doch oft genervt, wenn so, wenn alle sagen, den musst du gucken.
Mhm.
Aber wenn Filme geil sind, sind sie einfach geil. Und wenn Filme kreativ sind und wenn A24 gerade alle geil finden, dann müssen wir nicht edgy sein und dagegen schießen, sondern das ist einfach so. Die machen halt wirklich auch geile Sachen oder Sachen, die man halt nicht so,
ja, das würde ich auch nicht
in der Filmlandschaft nicht findet so.
Das würde ich auch nicht anders verkauft kriegen, weil ich bringe hier zu oft Sachen von A24, die ich grandios finde.
Ja, ja.
Ich glaube, aktuellstes Beispiel Severance.
Stimmt, ja, war ja auch in A24-Serie.
Ja.
Mhm.
Und jetzt machen sie ja gerade Irma Webb.
Stimmt, aber ja.
Da haben wir auch schon nächsten. Ja, da haben wir dann auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ne? Aber deswegen A24.
Ja.
Wirklich, also vor allem als Produktionsfirma wahnsinnig interessant. Als Vertrieb haben die aber auch eine Menge interessante Sachen im Portfolio. Voll. Wobei, da ist eben auch viel Mainstream-Kram dabei. Aber wenn die einen Film produzieren, dann ist das tendenziell immer ein Ticken anders.
Mhm.
Und das finde ich ja schon abgefahren. Ne? Ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen, dass die in der Konstellation, also hier unsere drei Hauptrollen, Ehepaar inklusive Tochter, die machen in der Kombination mit Disney jetzt schon das nächste Projekt.
Echt?
Ja.
Abgefahren. Das ist ja witzig.
Ja. Also
ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gehört habe, wer der Vater ist, Alter.
Du hast ihn auch nicht erkannt. Ne?
Überhaupt nicht.
Okay, danke.
Nicht, wer das ist.
Aber rückblickend so mit den Bewegungen und allem ist es so offensichtlich. Aber, ja,
aber wie lange haben wir den nicht mehr gesehen?
Alter, ja, über 20 Jahre.
Wahnsinn.
Und er hat ja wirklich kaum was gemacht zwischenzeitlich. Also mit 15 Credits insgesamt ist das auch wirklich nicht viel.
Eben, ja. So ein Leonardo DiCaprio siehst du ja dann aufwachsen, so weißt du, in seinen Filmen, weil er ja jedes Jahr dann auch immer Filme gedreht hat. So. Aber wenn einer irgendwie jahrelang nichts macht, so denkst du, Alter, was? Das ist der Junge. Aber später zu mir.
Geil. Angeteased.
Ja. Genau, ich würde mal zu der Story erstmal zu der Story was sagen. Wir haben hier eins dieser asiatischen Familiendramen. Wir haben eine Dame namens Evelyn, die hadert mit ihrem Waschsalon-Familienbetrieb, weil das Finanzamt ihr Stress macht.
Ey, du steigst ein mit, wir haben hier eins dieser asiatischen Familiendramen.
Ja, hör doch mal zu. Dann kommt noch hinzu, dass ihr konservativer Vater, von dem sie auch einiges hat, so an seinen Maniorismen und von seinen Charakterzügen, von seiner Einstellung, nicht erfahren soll, dass seine Enkeltochter eine lesbische Partnerin hat, die auch noch zudem weiß ist. Und zudem steht Evelyns Ehe gerade auf der Kippe. Ja.
Mhm.
Das ist die Story.
Ja.
Findest du nicht?
Naja, das ist jetzt eh so eine Sache. Also die Geschichte zu erzählen, ohne da schon sofort in den Spoilerbereich zu kommen, ist natürlich tricky. Also ist jetzt wieder die Frage, wie man das definiert. Ab wann ist ein Spoiler?
Mhm.
Interessant fand ich ja, dass die ersten Meldungen, als es auch Trailer gab und dass das, was A24 veröffentlicht hat, wahnsinnig einfach gehalten war.
Ja.
Also die erste Beschreibung des Inhalts war ja auch wirklich nur A woman tries to do her taxes oder so. Ne?
Ja, stimmt, ja.
Also wirklich nur so, eine Frau macht ihre Steuer, weil alles darüber hinaus ist halt eigentlich im Grunde schon was, gerade wenn du nichts über den Film weißt, dann bist du im Kino natürlich wahnsinnig geflasht.
Jetzt, ja, du bist an vielerlei Stellen geflasht. Aber jetzt unterm Strich ist das doch letztendlich runtergebrochen, die Handlung. Das ist doch das, worum es geht. Wenn du jetzt jemand beschreiben würdest, worum die Story sich dreht, so ähnlich wie A Woman is Doing Her Taxes, ist doch das die Inhaltsangabe. Jetzt kommen wir zu dem.
Nee, ich finde, worum es geht, ist tatsächlich was anderes. Ich finde, das ist die Prämisse,
okay,
was du jetzt erzählt hast. Ja. Aber ich finde, worum es in dem Film geht, ist um eine Mutter-Tochter-Beziehung und um eine Mutter, die versucht, ihre Tochter besser zu verstehen.
Ja, gut, dann nennen wir das Prämisse. Weil das Interessante im Film ist letztendlich das Wie.
Ja.
Und wie wir da hinkommen. Weil die Story an sich ist eigentlich recht einfach. Aber wie das Ganze aufgezogen ist und was hier noch an Spielereien dazu kommt, das macht halt Everything Everywhere All at Once halt aus.
Da. Ja, weil die Prämisse ist im Grunde nur eine Art Midlife-Crisis.
Mhm.
Ne, die steckt so ein bisschen in der Krise, weil es irgendwie an ganz vielen Stellen brennt halt. Wie du schon gesagt hast, mit ihrer Ehe ist das schwierig. Das Business ist droht irgendwie zu kippen oder einen Bach runterzugehen. Das Verhältnis mit der Tochter ist schwierig, mit dem Vater erst recht. Also irgendwie alles kacke und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass sie halt das Gefühl hat, mit allem gerade überfordert zu sein, keine Zeit für irgendwas zu haben. Der Mann versucht dauernd positiv auf sie einzuwirken und sie hat da gar keinen Kopf für, die hört den gar nicht.
Zumal er auch ein komplett anderer Typ ist als sie. Sie ist eher ein bisschen mufflig und sehr ernst und so. Und er ist halt so ein Kind gebliebener, so ein verspielter, weißt du, der überall und so googly eyes auf irgendwelche Sachen klebt.
Ja,
und
eben.
So.
Sieht in allem das Positive und.
Lächelt immer.
Und, ja, ja. Ist ein sehr positiv gestimmter Typ, ja.
Also, sie sind schon so, auf den ersten Blick passen die schon gar nicht zusammen, so als Pärchen. Deswegen liegt es auf der Hand, warum die gerade so ein bisschen sich streiten. Also, man merkt, dass sie total genervt ist von ihm, so, dass sie gar keinen Bock mehr hat auf ihn. Und. So wird das erstmal etabliert. Und dann kommt das mit der Tochter, da siehst du auch so, da sind so ein paar Differenzen. Aber ich sag mal so, also der Filmtitel ist Programm, weil so wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, könnte das wirklich dieses asiatische Familiendrama sein. Aber wenn ich noch sage, dass hier neben Drama noch Comedy dazukommt und Martial Arts und Sci-Fi und Familiengeschichte.
Fantasy.
Comedy
auf jeden Fall.
Was ihr wollt hier. Nihilismus, Avantgardismus, Surrealismus und keine Ahnung.
Ja.
Also, das ist ein Cocktail.
Deckt eine Menge ab.
Meine Fresse, Alter.
Mhm.
Ja, wie machen wir das? Wie ziehen wir das jetzt auf?
Also, ich. Genauso wie ich der Meinung bin, dass man hier, sobald man weitererzählt, schon was spoilern würde, behaupte ich auch, dass man in dem Film fast nichts spoilern kann.
Ja.
Weil egal wie intensiv und detailliert man das jetzt beschreibt, wenn du das nicht gesehen hast, dann verstehst du nicht, was daran so flashig ist.
Denk
also aus meiner Perspektive, ich fand das unglaublich flashig.
Ja, ja, ich bin bei dir.
Also es ist genau mein Ding, ey, weil es geht hier um das Multiverse. Also wir erzählen jetzt einfach weiter, oder? Oder ja. Sollen wir irgendwie ein Spoiler-Kapitel aufmachen?
Wir erzählen weiter, weil das ist, also das ist, was Lee sagt. Weil letztendlich die Prämisse, was wir gerade erzählt haben, das ist eigentlich die Prämisse des Films von Anfang bis Ende. Das, was wir jetzt erzählen, das ist alles nur das, wie das Ganze gestaltet worden ist.
Und ja.
Wie das filmisch umgesetzt worden ist. Und das sind eigentlich keine Spoiler, sondern das müsst ihr sehen. Ganz einfach.
Ja.
Ich kann euch hier einen rosa Elefanten beschreiben, der irgendwie in Nepal gesehen worden ist. Ihr müsst da hinfahren, müsst euch den angucken. So. Ansonsten so kann ich hier sonst was erzählen. So.
Ja, deswegen, also ich glaube, da kann man wenig vom Spaß vorwegnehmen, wenn man hier irgendwelche Dinge erklärt. Mhm. Ich glaube, was ausschlaggebend ist dafür, dass sich das Leben von Evelyn, so heißt unsere Protagonistin, verändert, ist, dass eine Anhörung beim Finanzamt ansteht. Ihre Bearbeiterin hat die jetzt schon mehrfach zum Termin eingeladen, die müssen mit ihren Unterlagen daherkommen und sich für sämtliche Belege irgendwie rechtfertigen. Weil Evelyn versucht, alles Mögliche bei der Steuer abzusetzen, obwohl das mitunter recht wenig mit ihrem Job zu tun hat.
Ja.
Weil sie dann sagt, jetzt, die haben einen Waschsalon und dann muss sie eben da der Tante beim Finanzamt erklären, warum sie jetzt eine Karaoke-Maschine steuerlich absetzen will, wenn sie einen Waschsalon betreibt.
Mhm.
Und solche Geschichten. Und diese Beamtin namens Deirdre, Alter, hast du mal den vollständigen Rollennamen gelesen?
Nee.
Großartig, weil die Dame wird von Jamie Lee Curtis gespielt und heißt, Deirdre wird sie ja oft angesprochen auch. Ihr Nachname, also die heißt vollständig Deirdre Bobeirdre.
Okay.
Ja.
Nicht schlecht.
Echt geiler Rollenname, ja.
Ja, wenn du Jamie Lee Curtis erwähnst, dann müssen wir an der Stelle auch sagen, dass Michelle Yeoh besagte Evelyn spielt.
Ja.
Und die kennt man natürlich aus Tiger and Dragon und ich finde sie so großartig. Also ich, ohne Vorzuscheidungen, dass die mit 60 hier noch kämpfen darf, Alter, finde ich so mega.
Ja, super geil.
Die bei sowas nochmal zu sehen ist.
60 ist so die krass. Echt? Okay, krass. Ey.
Die ist jetzt kurz vor 60.
Die hätte ich ja auch nicht gegeben. Ey, sieht toll aus.
Ja, voll.
Ja, und ihr Mann, den wir eben schon angeteased haben, in der Figur Waymond Wang, der wird von, ja, wie wird der Herr ausgesprochen? Kiwi Kwan.
Kiwi Kwan, ja.
Ja. Das war
als Kinderstar.
Ja, das war Short Round bei Indie.
Ja, Mann.
Oder bei den Goonies. Richtig. Oder ja.
Da haben wir ihn oft in den 80s, haben wir ihn noch, da waren wir noch in der Größe, haben wir ihn im Kino gesehen, ey.
Der Shorty. Das ist echt witzig. Und dann hat er wirklich jahrelang nichts gemacht. Also wirklich fast 20 Jahre war der, ist er nicht in Erscheinung getreten. Mhm. Und dann so ein Ding. Ja, ihre Tochter, Joy Wang, wird von Stephanie Hsu gespielt. Die kenne ich ja aus diversen Serien. Mhm. Die ist zum Beispiel der Love Interest des Ex-Manns bei Marvelous Mrs. Maisel.
Ja, Mai. Mhm. Also nicht May, Mai, ja. Sondern May heißt
May heißt sie in der Rolle. Bei The Path hat sie auch mitgespielt. Mhm. Also da war Awkwafina im Gespräch und sie ist es dann geworden. Bin ja, ich ja Awkwafina, ganz froh.
Ja, Awkwafina wäre wieder so die offensichtliche Wahl gewesen bei dem Film.
Ja.
Dass sie darauf verzichtet haben, finde ich toll.
Mhm.
Ja, Jenny Slate kennen wir noch, die hat noch ein paar Mal. James Hong natürlich, eins von seinen 448 Credits.
Ey, 453 Credits, Alter. Unglaublich. Ich habe mal, weil wir es ja neulich, oder ich habe dir neulich von Shirley MacLaine erzählt, dass die noch dreht, irgendwie mit Ende 80.
Der ist 90 schon, ne?
Ey, bei ihm nachgeguckt, Alter, der ist Jahrgang 29, Alter.
29, ja. 93.
Ey, der Typ ist jetzt auch schon seit über 70 Jahren vor der Kamera.
So krass.
Unglaublich, ey. Also mit 453 Credits, klar, der spricht auch eine Menge, aber kann ja sogar Eric Roberts einpacken.
Da haben wir echt hier nicht nur hier Ke Huy Quan, sondern er ist ja auch in unseren 80s-Heldenfilmen von damals hier, Big Trouble in Little China, so schon unterwegs gewesen.
Ja, daran. Aber mal ganz ehrlich, mit so viel Credits wird es sowieso schwierig, einen Film zu finden, wo mehrere Asiaten dargestellt werden und er ist nicht dabei.
Ja, das stimmt, ja.
Also er ist ja wirklich überall am Start gewesen.
Mieses so Arbeitstier, ja, das stimmt.
Unglaublich. Ja, und also wir zählen jetzt auf jeden Fall noch, dass die dann bei diesem Termin, bei dieser Anhörung, da sollte eigentlich die Tochter mitkommen, damit die so ein bisschen übersetzen kann, weil die Sprachen sind hier nämlich auch ein Riesenthema.
Ja.
Also, dass die Wangs untereinander schon unterschiedlich sprechen. Also ich glaube, wie war das? Sie spricht Kantonesisch, mit ihm spricht sie Mandarin, mit der Tochter so ein Mix aus Englisch und Kantonesisch, weil die Tochter schlecht Chinesisch spricht.
Richtig.
Und mit dem Vater dann Kantonesisch wiederum und sonst eben auch diesen Mix mit Englisch. Also eben die Sprachen sind hier ein Riesenthema. Jetzt konnte diese Tochter nicht mitkommen zu dieser Anhörung. Und im Aufzug vor der Anhörung, also auf dem Weg dahin, da gibt es den entscheidenden Moment, weil da ist ihr Mann neben ihr. Und der verändert sich plötzlich. Das kriegen wir in der Szene davor, wo die noch im Waschsalon sind, über die Sicherheitskameras kriegen wir das schon angeteased, dass irgendwas komisch ist mit ihm. Und auf dem Weg zu dieser Anhörung im Fahrstuhl ist er plötzlich wie ausgewechselt.
Willst du erzählen, was auf den Sicherheitskameras, was man da gesehen hat?
Ja.
Also weil wir sehen diesen ruhigen, stillen, positiven, schüchtern, also recht schüchtern, aber immer freundlichen Typen, sehen wir auf einmal ein paar cool laufen über die Sicherheitskameras. Mhm. Und da irgendwie rumklettern, an die Wände springen und so, wo du denkst, Alter, was zur Hölle?
Ja.
So, weißt du?
Ja, ja, eben. Und vor allem eben ganz viele Bewegungen, die man nicht so wirklich erklären kann.
Mhm.
Und als sie dann eben im Fahrstuhl sind, passiert das wieder. Und er ist plötzlich wie ausgetauscht und spricht total hektisch und aufgebracht mit ihr und erklärt ihr, was sie zu tun hat. Erklärt ihr, dass er aus einem anderen Universum kommt und dass sie eine enorm wichtige Rolle spielt in allen Universen und dass sie eigentlich jetzt die Einzige ist, die denen noch helfen kann. Sie ist natürlich maßlos überfordert und verwirrt. Er verpasst ihr zwei Headsets an beide Ohren, kriegt sie dann so ein Headset.
Mhm.
Und dann ist es fast schon so ein Matrix-Moment. Er gibt ihr Anweisungen mit und stellt sie vor die Wahl und sagt, wenn du aus dem Aufzug rauskommst, gehst du entweder links zu unserem Meeting oder rechts in den Janitor's Closet.
Ja.
Und sie so, was, wie, wo, blickt gar nichts.
Es ist so wie Neo. Die wird da plötzlich in so eine Welt reingeworfen und hat überhaupt keine Ahnung, was hier passiert.
Ja, weil plötzlich tut sich hier ein Multiversum auf, von dem sie noch nie was gehört hat und ist natürlich dementsprechend überfordert. Und dann sitzt sie sie entscheidet sich dann dafür, nach links zu gehen. Dann sitzen die bei dieser Anhörung und plötzlich holt er sie aus dem anderen Universum dann doch in den Janitor's Closet.
Mhm.
Und das ist so ein geiler Shot. Also einer von vielen.
Ja, der ist mega.
Weil da ist sie auf diesem Stuhl, auf dem sie sitzt, wird sie dann
nach hinten geboostet.
Echt in Highspeed in das andere in diesen Janitor's Closet gerollt. Mhm. Ey, wie die das gemacht haben, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gelesen habe, dass die sämtliche CGI hier mit einem Team von 9 Leuten gemacht haben, dass die Regisseure selber da einen Großteil gemacht haben und dass auch ein Großteil der Effekte tatsächlich in Camera gemacht wurden. Mhm. Und jetzt zum Beispiel auch dieser Shot. Hast du gelesen, wie die den gemacht haben?
Ja, habe ich mir angeguckt.
Finde ich voll krass.
So krass war, nicht am Computer.
Nee, das haben die langsamer, also die haben das halt mit einer niedrigeren Framerate, oder warte, wie war das jetzt bei dem? Nee, andersrum. Die haben mit einer sehr hohen Framerate diesen Shot gedreht. Nochmal. Die haben generell sehr viele Sachen in High Framerate gedreht, damit sie später in der Post entscheiden können, was sie davon in Slow Motion abspielen oder nicht.
Klar.
So, und wie war das jetzt mit diesem Shot? Hier. Da haben sie es wiederum so gemacht, dass sie das mit ganz niedriger Framerate gedreht haben und anschließend in Echtzeit haben ablaufen lassen und dabei ist dieser Effekt entstanden.
Framerate.
Ja. Wirklich, also eindrucksvoll.
Sehr abgefahren.
Vor allem, also es sieht wirklich, der Film sieht aus, als hättest du hier auch ein CGI-Team wie bei einem Marvel-Film gehabt.
Mhm. Voll.
Und das ist insofern interessant, weil das Produzenten waren nicht, des Films...
Das waren nicht die CGI-Studios aus Indien, die wir hier sehen.
Nee, eben.
Die haben hier nicht mitgewirkt.
Hier eine Truppe von 9 Leuten. Und ich meine, ich meinte ja schon zu dir, als wir die Credits gesehen haben, ich so, ey, wie krass, guck mal, da voll wenig Leute. Und so bei, was mir sofort aufgefallen ist, dass ein Name, den ich sonst eben immer nur im Casting-Bereich lese, Sarah Halley Finn, dass die hier mitproduziert hat.
Ja.
Und ich habe mal geguckt, die hat tatsächlich schon ein paar Sachen produziert.
Okay.
Aber nicht viel. Und erst recht keine Langfilme. Die ist jetzt, seit es diese Marvel-Disney-Serien gibt, da ist die immer als Produzentin mit drin.
Mhm.
Bei sämtlichen Marvel-Serien jetzt. Aber so, was Langfilme angeht, ist das einer der wenigen. Und die ist halt so die Inhouse-Casterin für Marvel eigentlich. Also sie besetzt sämtliche Marvel-Projekte und hat da schon, also ich meine, die hat 166 Credits. Ne? Also die hat schon wirklich eine Menge besetzt. Die ist ja aber eine der Produzentin, vor allem zusammen mit den Russo Brothers.
Mhm.
Das finde ich alles in der Kombination schon echt interessant.
Ist wirklich abgefahren.
Ja, ey, wie weit sollen wir erzählen? Also ich könnte wahrscheinlich stundenlang über den Film sprechen.
Ja, jetzt hast du ja dieses Fass aufgemacht, hast gesagt, okay, die ist jetzt praktisch in diesem anderen Universum praktisch, in dieser Parallelwelt.
Ja.
Und was ich auch mal gelesen habe über den Film, das fand ich voll passend, da hat einer geschrieben, dass wir hier das wahre Multiverse of Madness haben. So der Film, der eigentlich den Titel tragen müsste. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut und sehr treffend. Weil ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Macher von dem Film genau das Gleiche machen, was wir hier immer im Podcast immer so rausposaunen, rausfreestylen. Dass sie jeden Gehirnfurz dann versuchen, in die Realität umzusetzen. Weil was dann für ein Bombardement an kreativen Einfällen irgendwie dann folgt. Und es wirkt auf mich so, als wenn die einfach alles umgesetzt haben. Als wenn die gesagt haben, Alter, genau, lass uns das und lass uns das machen. Und das Krasse ist, dass halt alles funktioniert. Dass das halt alles so geil ist und dass du nicht aus dem Staunen rauskommst. Das ist ein Film, es gibt hier nicht mal eine Minute, wo du auf Klo hättest gehen sollen, ohne dass du was verpasst.
Ja, klar.
Es gibt nicht einen einzigen Moment, wo ich gesagt hätte, okay, hier ist die Klopause.
Mhm.
Das ist so ein Film, so dem du darfst nicht auf Toilette gehen.
Ja, nee, keine Chance, klar.
Das ist so krass. Also du hast so ein Einprasseln von unfassbaren Sachen, weil was die hier für ein Fass aufmachen bei diesem Multiverse, ich meine, wir können hier gerne noch ein bisschen spoilern, aber also der Film, ich habe ja schon die Genres aufgezählt, ich will jetzt nicht jede einzelne Szene beschreiben, aber was hier passiert ist, ist grandios.
Ja, ja, und dann gibt's trotz dieser komplexen Handlung, gibt's hier noch unzählige Referenzen an Filme oder eben popkulturellen Kram.
Ja.
Und also,
aber verändert, das ist ja das Geile. Erstens mal die Facette an Filmen, wo die sich vorverbeugen. Also von irgendwie Jackie Chan-Film, weißt du, hier mit der Bauchtasche und so hin und her. Das ist ja super offensichtlich, Jackie Chan und Winners and Sinners und so. Aber auch hier.
Zumal er sollte ja auch, also er war ja ursprünglich auch angedacht für die Rolle.
Stimmt, ja.
Jackie Chan.
Stimmt, der war ja auch noch geplant. Und dann aber die Facette zwischen hier 2001, aber auch hier so eine Sachen wie In the Mood for Love und so, weil ja auch so die Optik von den beiden,
ja,
und
die sich das da treffen und so. Fand ich auch
sehr bestimmt gesehen. Ja,
super auffällig, klar.
Ja. Also.
Ja, das auch da wieder, ne, jedes Universum hat halt so wie einen eigenen Look und eine komplett eigene Backstory. Und das, da gibt's in den einzelnen Universen eben immer diverse Hinweise auf Ja, eben, so Filmreferenzen und so.
Alter, Ratatouille, ey. Raccooni.
Alter, Raccooni.
Raccooni.
Ja.
Da nehmen die so
von
einen
alten, Randy Newman gesprochen.
Da nehmen die so einen alten Pixar-Film, Alter, von vor 15 Jahren, vor 12 Jahren, ja, und bauen die noch mit ein. Das ist ja nun wirklich eine der offensichtlichsten Filmreferenzen.
Ey, vor allem da, da habe ich auch sofort gedacht, das ist doch bestimmt aus so einem Versprecher raus entstanden. Oder, weißt du, so ein bisschen
ja,
irgendwie auch mit so asiatischen Klischees hantiert, wie wir ja auch hier die Figur von Jenny Slate, die ursprünglich ja tatsächlich Big Nose Lady oder so hätte heißen sollen, ne? Und nur Big Nose.
Das ist eine der Kundinnen aus dem Waschsalon ursprünglich, ja.
Ja, die jetzt aber eben Dog Mom heißt stattdessen, ne?
Okay, aus politischen Gründen.
Ja, was ich aber komisch finde, weil, also, das Big Nose im Ursprung, also sie haben es dann gelassen, ne, weil sie es irgendwie eine so große Anspielung auch auf jüdische Menschen so empfunden haben. Der Witz ist, das ist im Ursprung nicht weniger fragwürdig, weil das halt tatsächlich ein Spitzname ist oder Chinesen bezeichnen
Europäer
als Langnasen.
Ja, weiß ich.
Ja, das macht es halt aber kein bisschen korrekter an sich, ne? Also weil das ist ja schon auch ein zum pauschalisierender Begriff, der irgendwo fragwürdig ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber es würde zu der Figur passen, dass sie sie Big Nose
voll.
Insofern ist das fein so, weißt du, weil sie ist ja diejenige, die alle so über einen Kamm schert.
Ja.
Ich finde das halt immer fragwürdig, weil wenn die der Meinung sind, dass vielleicht jüdische Bürger sich angesprochen fühlen dadurch, indem man die Figur Big Nose nennt, finde ich das umso fragwürdiger, wenn sie das dann deswegen ändern. Weil in dem Moment bringen sie ja die jüdischen Menschen so mit in diese Diskussion, weißt du, wo ich vorher vielleicht noch gar nicht dran gedacht hätte, da jetzt Langnase irgendwie das mit Juden zu assoziieren. Insofern, das ist so, weißt du, so die versuchen halt, um die schwierigen Worte so rumzutanzen oder um fragwürdige Definitionen. Und
ja,
das geht aber oft auch nach hinten los. So, weißt du, sind ein paar Definitionen oder ein paar Worte, wo ich dann denke, so, das ist schlimmer als vorher.
Ja, wobei jetzt natürlich Dog Mom finde ich nicht schlimmer als vorher.
Nee, aber.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du.
Aber dieses von wegen, die Begründung, warum sie Big Nose abgeschafft haben, ist schon wieder so, vielleicht hätte der eine oder andere gar nicht so weit gedacht, wie ihr gerade denkt.
Es geht halt darum, Konflikte zu vermeiden, ne? Und einen Shitstorm zu vermeiden.
Ja, aber du bestätigst doch mit dieser Aussage, dass jüdische Mitbürger als Big Nose bezeichnet werden, indem du das weglässt.
Nee, du nimmst nur die Möglichkeit, dass das jemand so auffasst. Das, ich weiß, was du meinst, dass die quasi dem Gerücht ein Stück weit recht geben, wenn die das deswegen lassen.
Mhm.
Aber du stellst dich natürlich der Diskussion erst gar nicht, wenn du es gleich änderst.
Okay. Na, weiß ich nicht. Ja gut, egal.
Ist ja auch, ist ja Humpe. Ja. Nee, eben. Aber Jenny Slate, also die war auch nicht das Einzige, was mich hier an Rick and Morty erinnert hat.
Mhm.
Weil, also klar, diese ganze Multiverse-Nummer, ey, ich habe hier so viel wiedererkannt, das ist so krass.
Die habe ich tatsächlich nicht erkannt, Jenny Slate übrigens. Es ist ganz selten, dass ich Schauspieler irgendwie nicht erkenne im Film und so. Ich habe die ja schon auch schon 300 Mal
aber
gesehen.
Aber ich kenne, ach so, ja, weil ich kenne die halt mehr aus
so
Serien tatsächlich als aus Filmen. Also ja, klar, die hat auch schon viel so Indie-Filme gedreht.
Ja, wir hatten ja Joshi hier und so. Da waren ja schon ein paar Filme, wo
stimmt,
ich sie drin gesehen habe.
Aber
klar,
die spricht halt auch unglaublich viel auch und so.
Mhm. Aber schon so eine, die ich immer kenne, wo ich weiß, okay, das ist, ich weiß nicht, ob ich sofort auf den Namen kommen würde, aber ich weiß, das ist Jenny Slate. So. Aber hier habe ich sie halt gesehen so und denke so, okay, weiß nicht, wer das ist, kommt mir ein bisschen bekannt vor.
Okay.
Voll krass. Ja, und dann kann man noch erwähnen, dass trotz diesem Wahnsinn, den wir vielleicht nochmal im Spoiler-Kapitel beleuchten, dass der auch wirklich sehr, sehr viel Herz hat und dass der gerade zum Ende hin wirklich auch so ein paar emotionale Knöpfe bei mir gedrückt hat, die super funktioniert haben. Die zwar, wenn du es jetzt runterbrichst, natürlich eine sehr einfache Message rüberbringen, aber trotzdem finde ich schön.
Ja, klar, aber das ist ja das, was ich anfangs dann meinte, dass worum es hier eigentlich geht, ist ja dann eine Beziehung Mutter-Tochter oder auch von zwei Eheleuten.
So beruhe dich
und das, worum es eigentlich geht. So,
und so.
Genau, dieses Nothing Matters-Ding und
genau,
worum es eigentlich geht im Leben und so. Doch, ja klar, das sind sehr rudimentäre Dinge, aber die funktionieren natürlich.
Ja.
Und das machen die hier wahnsinnig clever.
Aber der Weg dahin, Alter, das ist Chaos-Theorie in Filmform vom Feinsten, Alter. Verpackt in so einer kleinen Familiengeschichte, das ist mega.
Mhm.
Fand ich sehr gut.
Hast du diese alternativen Filmposter gesehen dazu? Ich habe mir die angeguckt.
Nee.
Alter, grandios. Die haben, bevor klar war, worum es in dem Film geht, haben die Poster rausgehauen, wo auch nur The Daniels und A24 drauf stand.
Okay.
Und dann hatten die aber The Pinky of Fury zum Beispiel. Ne, da steht so Michel Yeoh da mit dem kleinen Finger so hoch, weil aus diesem Universum, wo sie da mit dem kleinen Finger die ganzen Leute Martial Arts mäßig platt macht.
Mhm.
Oder hier diese Hotdog-Nummer. Die genau, das Poster hieß Amour et Saucisse, also Liebe und Würste.
Okay.
Und dann gab es noch eins, Rakakuni, klar.
Witzig.
Ja, stimmt, das wollte ich vorhin ja noch sagen. Ne? Ich kann mir echt vorstellen, dass das aus so einem Versprecher heraus entstanden ist. Dass
ja,
die Anstalt Ratatouille irgendwie Rakakuni gesagt hat.
Ja, ist ein bisschen Klischee, aber dass chinesische Menschen oder das Volk Problem hat, französische Worte auszusprechen, das ist ja jetzt wirklich kein Klischee, das weiß man ja.
Aber ich finde es so geil, wie sie dann ihr erklären, so Mann, das war doch kein Raccoon. Die so, doch, ich weiß es genau, der saß auf seinem Kopf und so, oh, Alter, das ist so lustig.
Und dann zeigen sie halt einen Raccoon, so, das ist halt ein Waschbär.
Ja.
Aber wo wir noch bei den Postern sind, krass ist ja auch das Hot-Poster von Everything Everywhere All at Once. Diese ganzen, wenn du dir das mal genau anguckst.
Da sind die Hotdog-Finger schon drauf.
Da ist alles drauf, irgendwie, was passiert. Da siehst du die Bauchtasche, da siehst du irgendwie die Steine und so.
Mhm.
Und in diesem Wirrwarr von diesem Poster, was ich mir nie so genau angeguckt habe, jetzt habe ich es mal gemacht und dachte, okay, krass, du findest so viel, findest fast
eine Menge
jedes
los
Universum
auf dem
von dem Film findest du auf dem Poster drauf. Ja.
Deswegen finde ich es halt so cool, dass die dann auch nochmal ein paar separate Poster für die einzelnen Universen rausgebracht haben.
Voll geil.
Muss mal gucken.
Ja, und bei diesem Bombardement ist natürlich auch nicht alles lustig, so weiß nicht, ob ich jetzt die Dildo-Szene oder diese Analplugs, ob ich das jetzt gebraucht hätte. Einerseits ganz witzig, so, weißt du.
Da, ja, gut, für Fans von The Boys.
Gut, für Fans von The Boys. Aber da wiederum ist ein anderer Film, ist eine andere Tonalität. The Boys hat für mich nicht unbedingt Herz. Im Gegensatz zu Everything Everywhere All at Once. Und hier ist so ein bisschen so dieser zu krasse Dildo-Humor hätte ich hier nicht unbedingt gebraucht.
Ach, für diese eine Szene hat das für mich voll funktioniert.
Ist auch fein.
Ey, du musst immer, Alter, die aktuelle Staffel The Boys, Alter, ey, da gab es eine Folge, die heißt Herogasm, was im Endeffekt so ein Event ist, was einer Orgie unter Superhelden gleichkommt.
Mhm.
Alter, also da haben die nochmal einen draufgesetzt. Ich habe ja neulich schon mal erzählt, dass es so eine krasse Kampfsequenz mit Dildos gab.
Ja.
Wo sie den Leuten den Dildo in den Kopf rammt und so, oder durch den Kopf rammt. Und das hat auch Parallelen zu hier tatsächlich, aber dem Ding haben die jetzt nochmal, da haben die nochmal einen draufgesetzt mit Herogasm, Alter.
Na gut, ich meine, die erste Folge hier mit Penisman war ja auch schon ein krasser Einstand.
Ja.
Die habe ich ja schon gesehen. Also,
ja, in die Richtung geht das noch weiter, Alter. Da werden halt einfach nackte Superhelden aufs Übelste hingerichtet, ey. Das ist so
scheinen sie ein bisschen auf jeden Fall eine Schippe raufgelegt zu haben.
Also da, wenn man da die ersten beiden Staffeln gesehen hat, hätte man ja wahrscheinlich nicht gedacht, dass das noch geht.
Ja.
Aber Alter.
Geht noch.
Das ist so geil.
Aber es ist echt krass, dass mir auffällt, ich meine, jetzt sind wir bei The Boys, aber mir fällt so krass auf, und das ist mir vorher nicht aufgefallen, wie krass Anthony Starr als Homelander diese Serie trägt und wie langweilig die ohne ihn wäre. Also hier so Starlight und so hin und her, die sind doch alle nur Staffage so. Wartest doch letztendlich, dass er wieder irgendwie so diesen,
ja, weil
der
er
hat
halt
doch die
aber
besten Szenen.
Naja, weil er aber auch dieser Übermächtige ist. Na, ich finde, also gibt schon auch noch ein paar andere Superhelden. So. Also The Deep ist halt meistens peinlich, aber der hat schon auch coole Szenen.
Ja, klar.
Hast du jetzt schon die dritte Staffel denn gesehen?
Ich habe sie angefangen, ja.
Ah, okay.
Aber hier bei der Orgie und so, da war ich noch nicht. Ich habe eine Folge gesehen bis jetzt. Die erste.
Ah, okay. Ja, weil...
Und die ging ja schon ab mit dem, wie gesagt, mit dem Typen, der sich klein machen konnte und so. Ich dachte, Alter, was? Was geht mit euch ab?
Ja, aber eben, also das Mächteverhältnis verlagert sich im Verlauf dieser Staffel enorm.
Kippt, ja.
Ja.
Okay.
Und das ist sehr interessant. Also nach wie vor eine wahnsinnig gute Serie.
Ja, ich fand die erste Staffel war schon mal. Die erste Folge war auch schon mal sehr vielversprechend. Also,
hält
die Quali.
Ja, what's up. Also, jetzt vielleicht gerade so die letzte Folge fand ich verhältnismäßig schwach im Vergleich
schon
zum Rest der Staffel so. Nee, also das läuft ja noch.
Ach so, stimmt. Kommt ja jede Woche eine neue Folge.
Genau. Ja. Und eben aber so die Folge von letzter Woche, die war schwächer als die Folgen bisher, finde ich.
Mhm.
Aber die haben da schon jetzt nochmal ein neues Fass aufgemacht, was echt geil ist.
Alright.
Ah, ja.
Bin gespannt. Ja, jetzt sind wir bei The Boys, aber wir waren noch bei Everything Everywhere All at Once.
Ja, vielleicht können wir noch erwähnen, dass dieser Film auch in Kapitel unterteilt ist. Das erste Kapitel ist Everything, das zweite ist Everywhere und das dritte ist Surprise, Surprise, All at Once.
Hätte ich gerne im Quiz eingebaut, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Wäre eine coole Quizfrage gewesen, dachte ich, während des Films.
Ist es immer noch. Wenn die Leute uns so genau hören, dann
ja, müssen wir
Props.
Genau, müssen wir uns die Leute mal picken, die eben nicht jede Folge hören. Das können wir auch gezielt machen. Ich weiß, dass Dave irgendwo bei Folge 67 hängt. Insofern,
da sind wir safe. Herhalten. Ja, geil.
Classic Dave sind wir safe.
Sehr schön.
Ja, auch diese minimalistische Szene mit den Steinen, Alter, wie gut war das denn, ey? Weißt du, diese beiden Steine?
Ja, ja, Hammer. Auch ein Plakat übrigens.
Auch ein Plakat.
Ja, nur Rocks.
Geil.
Siehst du so Schriftzug Rocks, zwei Steine und dann A24 und Daniels.
Ja, wenn ich so 900 Quadratmeter Loft hätte, würde ich auf jeden Fall in einer Ecke würde ich nur die ganzen Poster hinhängen.
Ja.
Die einzelnen.
Ja, ja, also ohne Scheiß. So.
Super.
Ja, da wird sich Tom wahrscheinlich auch das eine oder andere besorgt haben, weil da gibt es wirklich ein paar coole Poster hier zu dem Film.
Bestimmt. Also ein Film, der von allen, von wirklich von den meisten gefeiert wird und wo dem viele was abgewinnen können und wir, also soweit ich dich da richtig einschätze, können wir da einhellig mit einsteigen in den Applaus.
Ja.
Ich fand das auch sehr, sehr, ich war sehr gut unterhalten. Also das ist so ein Film, den will ich mir unbedingt nochmal angucken.
Hey, muss, um den das alles mitzubekommen. Den muss man mehrfach gesehen haben.
Es gibt ja so Filme wie so Ready Player One, ich hatte es ja, die so auf dich einprasseln, wo du so tausend Sachen hast, die du auf die achten musst, aber wo du trotzdem nachdenkst, so, das ist überladen. Aber der hier ist halt trotzdem nicht überladen, der ist halt trotzdem geil und es passiert ständig was und du willst dir alles nochmal angucken, um nicht zu verpassen, aber du hast nicht das Gefühl so, boah, die haben mir zu viel gemacht.
Nee, aber eben, du willst gerne, hast halt Bock, diese einzelnen Details alle zu finden und zu erkennen. Also, das ist ein schlechter Vergleich, aber ich fand ja auch Free Guy sowas.
Ja, der hat auch so ein bisschen die Anleihen.
Übrigens fand ich es so strange, ne? Als ich den auf Letterboxd gelockt habe, da steht dann ja unten auch immer so Similar Films.
Mhm.
Das Free Guy dabei, das Matrix dabei.
Ja.
Und dann tatsächlich ein Film, das fand ich abgefahren, weil ich musste mehrfach an den Film denken, als wir da den jetzt im Kino gesehen haben. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Da musste ich mehrfach dran denken, weil gerade so, wenn es diese Szenenwechsel zwischen den Universen und da hast du eben bei Michel Gondry, war das glaube ich noch, hast du auch oft so dieses flashige, optische, wie sich der Raum um ihn rum verändert.
Ja.
Und da habe ich ein paar Mal, musste ich an den Film denken.
Ja, ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt dir vorstellen würdest, dass Michel Gondry einen actionreichen Sci-Fi-Film inszeniert.
Der wird wahrscheinlich so aussehen.
Der würde so aussehen, ja, das passt schon. Und Matrix habe ich auch drin gesehen, wo die in diesen Cubicles, in diesem Büro drin, mit dem Telefon, weißt du, am Ohr und deinem Schreibtisch.
Das ist doch 1:1 die Szene, Alter. Als Neo am Telefon gesagt bekommt, wo er lang gehen muss.
Und dann muss er durch diese Büros kriechen, ohne dass ihn Smith und seine Agenten irgendwie
erwischen. Und wie er da in der Hocke nach vorne ist, so ist 1:1 das, was hier passiert. Deswegen, ja.
Voll.
Gibt einige Sachen.
Und das liebe ich halt so an dem Film, dass du merkst, okay, die Macher, die sind halt wirkliche Filmliebhaber, weil du siehst, wie viele verschiedene Genres die zitieren und eben nicht so die offensichtlichen, weißt du?
Nee, ausschließlich. Allein auch eben, du hast schon gesagt, diese 2001-Anspielung, eben. Alter, wie groß ist das denn? Vor allem ist dir mal aufgefallen.
Und dann aber Matrix als Blockbuster und dann In the Mood for Love als absoluter Indie, als Indie kleines asiatisches Drama, weißt du? Also allein die Facetten zwischen diesen Filmen.
Nee, In the Mood for Love ist schon ein sehr bekannter Film. Und auch gerade im asiatischen, Alter. Nee, aber im asiatischen Raum halt ein Klassiker.
Ja.
So, das ist jetzt wirklich kein Indie-Hit oder so.
Ja, ja, gut.
Aber unabhängig davon, diese 2001-Hommage, die findet ja in diesem Wir haben Hotdogs für Finger-Universum statt. Das heißt, die Affen sind auch schon entsprechend ausgestattet und ist ja aufgefallen, dass da dann die Instrumente bei also sprach Zarathustra, dass die Instrumente schief gespielt werden, ja, für die du Finger brauchst, Alter?
Ja, klar.
Ey, wie groß ist das denn?
Ja, weil die Bläser natürlich, weil du mit den Großfingern natürlich nicht die Bläser so bedienen kannst, wie du sollst. Und deswegen klingt das so schief und schräg, Alter. Mega.
Und weil in diesem Universum die Füße quasi wichtiger sind als die Hände, weil du mit denen anständig was machen kannst.
Ja, das habe ich natürlich gecheckt. Und die Klavierszene mit den Füßen und so ist natürlich dann...
Ach, wie macht geil, dass Deirdre das Armband dann am Fuß hat, was sie in den anderen Universen am Handgelenk... Alter, das gibt hier so viel Kram zu entdecken. Das ist so geil.
Ja, fand ich auch.
Und deswegen auch so cool, dass Letterboxd da mitmacht.
Das ist geil,
wenn du den Film loggst, dass dann dieses Googly Eye erscheint.
Ja. Da war tatsächlich auch Platz 1 bei den Narrative Movies eine Weile.
Ne, insgesamt auf Letterboxd war der auf 1.
Der war insgesamt auf Letterboxd. Okay, jetzt ist auf 3, glaube ich, aktuell.
Ey, mit 4,5.
Aber krass.
Also, einer von drei Filmen, die auf 1 waren mal in Letterboxd. Und zwar Parasite, Pate und jetzt der.
Das ist echt krass. Zwei Filme von drei aus dem asiatischen Raum.
Mhm.
Nicht schlecht.
Ja, wobei, das ist schon eine amerikanische Produktion hier.
Ja.
Na, also
aber gut, du hast asiatische Beteiligungen, die ganzen Darsteller und so und Setting.
Genau, aber deswegen ist schon halt...
Produktionsland ist Amerika.
Ja.
Ja. Ja, geiles Ding. Also ich glaube, wir kommen Spoiler rum, oder?
Glaube ich auch.
Großes Detail gehen.
Glaube auch.
Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich habe, glaube ich, genug geschwärmt.
Der ist so... Alter, das ist genau das, weißt du, wenn so oft beschwere ich mich drüber, dass ich irgendwie sage, jetzt habe ich mir den Film angeguckt und es war nett, aber irgendwie habe ich es alles schon mal gesehen. So, das war null innovativ und irgendwie, warum hat man diesen Film gemacht? Dieser Film hier ist ein Paradebeispiel dafür, warum man heutzutage noch Filme macht und dass man immer noch Dinge innovativ und komplett anders und neu gestalten kann. Auch wenn es im Kern eine Geschichte ist, die schon tausendfach erzählt wurde.
Ja, aber wie sie erzählt wird, ist halt das Wichtige. Dafür ist der Film da.
Eben.
Geht doch, möchte man der Leinwand entgegenschreien.
Ey, das ist wirklich, das, ich hatte so viel Spaß im Kino, Alter. Das ist mal ein Film, der wirklich Spaß macht, weil das hast du so noch nicht gesehen.
Ja, ich mach den auch sehr. Super. Schön. Freut mich.
Ja, freut mich auch, dass du den magst. Ey. Also, ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher. Also, mich hätte es sehr gewundert, wenn du den jetzt irgendwie abgestraft hättest und generell schlecht gefunden hättest. Hm. Aber eben gerade bei so diese Nummer, wie wir prügeln uns jetzt mit irgendwelchen überdimensionalen Dildos und so, da dachte ich schon, ah, okay, ist vielleicht nicht gerade so seine Baustelle.
Nee, aber es ist natürlich
kreativ. Aber das wertet die Nummer nicht ab,
das
oder?
Ist, nee, also das nee, weil es ist so, weißt du, es ist eine Martial-Arts-Szene, aber statt Nunchakos hat die einfach mal riesen Dildos in der Hand. Und ich meine, das fand ich schon, an sich fand ich das schon eine geile Idee. Mhm. Und dieser Jackie Chan-Moment in der Bauchtasche, weißt du, wo auch diese Steine aus dem Aquarium reinnimmt,
Alter.
Den finde ich natürlich noch mega. Also es gab natürlich Momente, die ich noch krasser finde als andere. Und ja. Andere fand ich nur cool. Aber ich war ein bisschen überfordert auf jeden Fall so. Weil ich wusste nicht, was mich da war. Und ich saß da und dachte so, Alter, okay. Dann habe ich hier gelacht, dann hatte ich da hier irgendwie, dann hat mich das berührt, so die eine Szene, weißt du, dann fand ich das hier unfassbar kreativ. Und ich dachte mir so, Alter, was ist hier los?
Ey, du wirst, man wird da durchgeschossen. Ja. Also ich hatte trotzdem an zwei Stellen das Gefühl, die Szene hätte ich kürzer gemacht.
Im zweiten Kapitel wahrscheinlich.
Genau.
Der hatte so ein paar Hänge.
Ja.
Ja, ja, fand ich auch.
Ah, okay, witzig, dass du das auch so siehst. Fällt es bei dir ins Gewicht? Punktemäßig?
Ja, vielleicht minimal. Ich war schon ein bisschen, als ich dachte dann so, weil dass das zweite Kapitel angekündigt worden ist, wo du dann checkst, okay, das ist der Titel von dem Film, das war ja voll spät. Ich denke so, was wollen die denn jetzt noch erzählen? Da war ja schon wirklich ein großer Teil der Geschichte erzählt von
ihr. Du meinst nach dem zweiten Kapitel, dachte ich auch. Also wie, jetzt kommt noch ein komplettes Kapitel? Oder was
meinst du? Nee, tatsächlich nach dem ersten.
Ach, nach dem ersten, okay.
Nach dem ersten Kapitel war ja schon eine Menge von der Story irgendwie dargelegt mit der Tochter und dies und das. Ich dachte so, bitte was? Das ist jetzt ein Drittel gewesen? So, weißt du? Wenn du es jetzt so 1:1 nimmst, so wie lange die Kapitel gehen. Aber dann habe ich schon gemerkt, im zweiten Kapitel gab es so ein paar Sachen, die sich wiederholt haben oder wo sie ein bisschen zu selbstverliebt waren, wo es so ein bisschen Leerlauf gab, aber nicht schlimm. Und das dritte Kapitel ist ja dann für mich das Emotionalste. Da ging es ja über die Gefühlskomponente und dann haben sich so ein bisschen so die Fäden verbunden und das fand ich wieder toll. Aber im zweiten Kapitel gab's so ein paar Hänger, was du gerade meinst, bin ich bei dir.
Okay, witzig, dass du das auch so gesehen hast.
Hat das für dich punktemäßig?
Erst ja, das habe ich dann aber wieder revidiert.
Hast du revidiert?
Ja, weil ich dachte, es ist affig, dafür Punkte abzuziehen, weil ich muss den erst nochmal sehen, um eventuell zu erkennen, was sie sich bei dem Part, den ich dann als Länge wahrgenommen habe oder wo ich eben auch dachte, so irgendwie wird hier gerade was wiedererzählt oder so. Ne, diese zwei Momente.
Ja.
Vielleicht haben sie sich da auch was beigetragen oder kann man schwer von ausgehen. Deswegen, also ich muss den erst nochmal sehen.
Ja, bei mir ist es umgekehrt. Ich werde ihn wahrscheinlich dann nochmal sehen, um ihn dann eventuell nochmal aufzuwerten. Mhm. Aber jetzt ist halt so, kann schon sein, dass das da punktemäßig ein bisschen Abzug gab.
Okay.
Okay. Wollen wir denn besagte Punkte nennen oder hast du noch was?
Nee, können wir gerne machen.
Gut, also IMDb ist bei einer 8,3, hat einen Metascore von 81, aktuell Rotten Tomatoes 8,6 von 10, Alter. 4,5 von 5 vom Publikum, das sind alles Megazahlen, Letterboxd, wie gesagt, 4,5.
Sensationelle 4,5.
Sensationell.
Ja, ja, also auf Letterboxd drehen sie alle hohl.
Das ist krass.
Und jetzt wir, so, warte mal, das ist jetzt der dritte, das heißt, du musst wieder anfangen, ne?
Ja, ja. Ich tippe dann schon auf eine 10 bei dir.
Das war nicht so schwierig, ne? Ja, 10 ist richtig.
Okay, cool.
Ich war tatsächlich bis vor 2-3 Stunden noch bei 9,5.
Ich habe dich, ganz am Anfang dachte ich so, okay, vom Gefühl her hätte ich dich bei einer 9,5 gesehen, aber hast natürlich bei der Rezension auch sehr nach einer 10 gerochen.
Ja, ich glaube, du bist bei 9,5. Oder vielleicht sogar, ach fuck, vielleicht sogar bei 9, aber ich hoffe es nicht. Also ich sag 9,5.
Eine 9. Ach. Tatsächlich eine 9.
Wie kannst du nur?
Okay. Jetzt muss ich mich schon wieder für den neuen rechtfertigen, Alter. Das ist ja wieder Ghostbusters all over again. Ja, was ist denn los?
Ja, nee, ist alles gut, aber ich...
Ja, super Film.
Das ist so ein krasser Film, Alter.
Super Film. Also, wahrscheinlich hat der Potenzial für eine 10 bei der Zweitsichtung.
Ich denke nämlich auch, Weil, und da habe ich mich halt versucht reinzuversetzen, weil ich eben dachte so, okay, das, was ich da jetzt gestern im Kino, weil das ist halt wirklich gerade mal, nicht mal ein Tag her, dass wir den gesehen haben.
Ja, das war gestern, ne?
Keine 24 Stunden her. Mhm. Und deswegen, das ist fast zu früh eigentlich, um drüber zu sprechen, weil wir es da so oft von haben, dass man einerseits dass völlig euphorisch ist und dann wirkt der nach. Aber der wirkt halt, glaube ich, eher in eine Richtung nach, dass du da immer noch mehr findest, mhm, wo du denkst, okay, Alter, wie krass, so das aber auch noch und das.
Aber ich bin mir sicher, dass er nicht wirklich in jeder Pore diese 2 Stunden 19 gebraucht hätte.
Das glaube ich auch und deswegen war ich auch anfänglich bei diesen 9,5, weil ich dachte, nee, ich habe 2 Längen wahrgenommen, die er nicht gebraucht hätte. Aber dann dachte ich jetzt eben rückwirkend so, hey, das ist völliger Schwachsinn, weil ich habe auf jeden Fall schon Filmen 10 Punkte gegeben, wo ich auch Längen wahrgenommen habe und so und die waren lange nicht so innovativ wie der.
Ja, klar.
Das ist, der kriegt allein schon die Props dafür, dass der das Ding so anders macht.
Ja, das stimmt.
Also allein
also
dafür
kreativ ist er, kreativ ist er ohne Ende.
Wahnsinn. Das ist so ein rundes Ding, ey.
Naja, 19 von 20 Punkten von den Barnhausen, Freunde. Also das ist,
ja, ja.
Mehr müssen wir nicht sagen.
Nee, eben. Alles gut. Alright. Ist großer Erfolg. Ich meine auch gelesen zu haben, dass das jetzt der finanziell erfolgreichste Kinostart von A24 war. Mhm. Der ist jetzt bei über 91 Millionen, hat 25 gekostet. Das ist natürlich schon ein großer Erfolg. Das ist auch irgendwie so krass, ey, wenn du überlegst. Also klar, hast einen kleinen Cast, aber allein wie viele unterschiedliche Sets die haben durch diese Universen, die hier erzählen, wie viele unterschiedliche Kostüme, Maske und so. Also,
dass Alter, wenn
nur
hier kein,
25 Millionen gekostet.
Wenn es hier keine Oscar-Nominierung für den Schnipp gibt und für so ein paar andere Kategorien.
Ah ja, auch sowas, wo ich meinte,
wie und krass. Und Michelle Yeoh.
Ja.
Die wäre definitiv auch eine Nominierung wert. Die war so toll, ey.
Aber auch so ein Ding, ne, wo ich meinte, wie krass, das Ding hat wirklich ein Mensch alleine geschnitten. Ey, wie ist das denn möglich?
Das ist so krass, weil manchmal hat er wirklich so ganz sanfte Übergänge so zwischen diesen Welten geschaffen so und dann aber so abrupt und so radikal und plötzlich so. Ja. Du wirst halt so durchgeschüttelt in deinem Kinositz. Das ist geil.
Und auch wirklich nicht so, dass sich da viel wiederholt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, weil die springen wirklich oft zwischen den Universen hinterher und es ist aber nicht so, dass es immer wieder der gleiche Übergang ist.
Ja.
Ey, wie geil sind denn bitte diese Unterschiede, also das blickt man jetzt wahrscheinlich nicht, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber sie kann dann eben am gewissen Punkt zwischen den Universen navigieren, kriegt aber Ansagen über die Headsets aus dem Alpha-Universum und es gibt immer eine Sache, die man tun kann, um den Sprung zu ermöglichen.
Ja.
Da gibt es dann eine Prozentzahl, wo es heißt, wenn du das jetzt machst, dann hast du eine so und so hohe Prozentwahrscheinlichkeit, dass dieser Sprung klappt in das Universum, wo du hin willst. Und dann müssen sie dafür aber zum Teil völlig absurde Dinge tun.
Wie war das? Leg dich schlafen oder reiß dir einen Arm aus oder so?
Ja, genau. Nein, weil sie meinte jetzt, genau, du musst ihr deine Liebe gestehen.
Ja.
Und sagt sie, okay, gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit, den Sprung zu machen? Und dann sagt die Alternative ist, du brichst deinen eigenen Arm oder take a nap.
Ja, ja, genau. Das ist so geil.
So herrlich, ey. Und dann dieser Moment, wo diese ganze Gruppe an Leuten dann den Sprung machen wollen. Mhm. Und da allein, ey, das Ding musst du dir Frame für Frame angucken, weil da entdeckst du niemals beim ersten Schwung über die Schwenk über die Leute, siehst du niemals an. Ey, wie geil ist dann der Typ, der da an die Lampe fickt?
Ja.
Und dann, also es gibt so herrlich absurde Dinge, die der machen müssen. Er muss dann am gewissen Punkt, muss er sich 4 Paper Cuts verpassen.
Das ist so hart, ey.
Oh, ist das hässlich, Alter. Vor allem, weil es halt
und
dann
halt
immer,
bluten, so,
es muss halt nicht, es klappt halt nicht beim ersten Mal und er zieht sich dann permanent dieses Papier zwischen den Fingern. Oh, so
da hat das geil, Publikum gut gezockt. Achso, und was wir nicht erwähnt haben, was natürlich auch sehr wichtig ist, ein Mega-Kniff, in diesen Parallelwelten, in diesem Paralleluniversum ist die Tochter quasi die Antagonistin von dem ganzen Szenario. Mhm. Die ist ja dann praktisch so, die ist ja das Böse, die ist ja die, gegen die immer antreten müssen, in gewisser Weise so.
Ja. Und, ja, das jetzt zu erklären, würde zu weit führen.
Das würde zu viel erklären, aber es ist ein, also wenn man sich jetzt fragt, so, ja, gegen wen so, was, wer ist denn hier das, weißt du, also wer ist denn hier, was machen die denn da so, gegen wen müssen die denn, die Tochter ist eigentlich in dem Moment das Feindbild und das ist natürlich auch ein bisschen symbolisch gemeint und so, da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber die hat das auch mega gemacht. Weil die ist ja unscheinbar in der Realität und ist so, weißt du, so, bringt ihre lesbische Freundin, ist aber selber total unsicher und stammelt rum, so kann nicht richtig sich verständigen mit ihrer Mutter, weil das Chinesisch total schlecht ist von ihr. Mhm. Und dann ist sie auf einmal so badass in dieser Welt, so, weißt du, und ist halt so richtig evil, Alter.
Und ja, hat so das ist cool.
Übelste Skills, ist mega. Ja, ist geil.
Ja, auch da wieder, wie das mit den Kostümen und Ausstattungen und so kombiniert ist, ist echt sensationell.
Voll.
Gibt eine Menge zu entdecken in dem Film. Guckt euch den auf jeden Fall auch im Kino an, wenn ihr die Möglichkeit habt.
Auch hier wieder.
Ansonsten ist der wahrscheinlich dann auch relativ schnell irgendwo im Stream zu sehen.
Das stimmt, ja, aber das ist ein Film, der ist prädestiniert fürs Kino.
Bin ich mal gespannt, wo der in Deutschland landet. Mhm. Bei welchem Streamer.
Ja, bin ich auch gespannt.
Könnte ja fast Apple werden, ne?
Würde passen.
Mhm.
So. Jetzt aber zurück nach Memphis.
Yes.
Nach dem Elvis-Film.
Shut the fuck up.
Shut the fuck up, Maine.
Maine, ja, Mann, ey. Hustle and Flow, Alter.
Hustle and Flow, Erstsichtung von mir endlich hier. Dank Markus durfte ich mal nach Memphis, durfte mal den, dass man einen Hip-Hop-Film nicht verpasst habe damals tatsächlich.
Mhm.
Jetzt durfte ich ihn mal gucken.
Geil, Alter. Ja, ich musste sehr an dich denken, als ich den Film gesehen habe, weil du hast ja schon öfter drüber gesprochen, dass du Filme magst, die diese Südstaaten, die dieses Südstaaten-Flair haben.
Voll.
Wo es so, ne, alle sind am Schwitzen und man merkt ja richtig, wie warm es da ist und alles so ein bisschen gritty und ätzend. Und das, finde ich, ist jetzt hier die Hip-Hop-Variante von so einem Setting. Aber hallo.
Ja, die mussten ja teilweise für die Aufnahmen mussten ja die großen Ventilatoren dann ausschalten, damit man das nicht hört.
Mhm.
Und du willst als Zuschauer schon sagen, Alter, schmeiß die Ventilatoren wieder an. Ja. So, weißt du, ja. so heiß kommt es drüber auf der Leinwand.
Weil das finde ich wirklich, das kriegt dieser Film hin,
ja,
wie wenig andere, dass du wirklich, du bist in diesem Down-South-Ding, du kriegst richtig gut vermittelt, wie sich's da anfühlt.
Und passenderweise dazu, der Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Craig Brewer. Und der hat nicht viel Filme in seiner Filmografie, aber einen aus dieser Riege, den ich sehr mag, hat er inszeniert, nämlich Black Snake Moan.
Mhm.
Mit Samuel L. Jackson und Christina Ricci.
Habe ich gesehen.
Den liebe ich, den finde ich richtig gut.
Wo er sie an die Heizung kettet.
Wo er sie an die Heizung kettet, genau. Ist ein Megafilm, ich mag den.
Ja.
Und das ist zum Beispiel genau das gleiche Szenario. Das ist auch schweineheiß.
Stimmt.
Südstaaten. Das ist
wie auch er da die ganze Zeit auch auf seiner Porch sitzt und vor sich hin schwitzt. Ja. Ja.
Einer von diesen schwitzigen Filmen.
Stimmt, ja. Nimm mal alle in Unterhemden und so, ja.
Ja, du merkst richtig. Du merkst richtig. Auch so, wo er so.
Trotzdem.
Die sagt ja zu ihm an dieser Stelle so von wegen so, mit der Lederjacke ist dir nicht zu heiß so, weißt du, weil keiner rennt mit der Jacke da rum und er sagt so, ja, ist ein gutes Leder und so hin und es kühlt und bla.
Mhm.
Weißt du, also, er will einfach cool aussehen so. Es ist scheißegal, dass es zu warm ist so. Rechtfertigt ist dann damit, dass es eine gute Qualität ist und das merkt man nicht. So.
Trotzdem fand ich es ein Stück weit beeindruckend, dass Craig Brewer als Weißer so einen Film hinkriegt.
Stimmt, ja. Ja, siehst du, habe ich gar nicht dran gedacht.
Weil fühlt sich nicht so an.
Mhm.
Also, weißt du, bei jetzt Coming to America, da spielt das nicht so eine große Rolle.
Ja.
Weil es ja eh alles maßlos überzeichnet ist. Aber hier, weil das halt so einen wahnsinnig echten Touch hat,
ja,
finde ich es schon beeindruckend, dass er das in der Form hinbekommen hat. Also, vielleicht auch da ausschlaggebend, das Produzent war John Singleton.
Mhm.
Das hat bestimmt da stark mit reingespielt, weil der hat ja solche echten Szenarien, haben wir von dem auch schon erlebt.
Mhm.
Deswegen, ich weiß nicht, aber ich kenne jetzt auch Craig Brewers Biografie nicht gut genug, um zu wissen, was er da für einen persönlichen Bezug zu hat.
Gute Frage.
Ja.
Also für mich ist es natürlich super interessant aus dieser DJ-Sicht, weil ja diese Crunk-Phase oder diese Dirty South-Phase von Lil Jon und Ying Yang Twins und wie sie alle hießen, die habe ich ja live miterlebt, weil ich war ja immer in Hip-Hop-Clubs unterwegs und das war ja eine Phase, die war ja, das war ja eine Zeit lang richtig groß, die Richtung.
Ja, Mann, ey, 36 Mafia. Alter.
Genau. Und das halt durch Hustle and Flow, Weed. Genau, dass durch einen Film halt irgendwie noch diese Phase, die schon längst vorbei ist irgendwie in der Musikgeschichte, dass die noch praktisch so filmisch festgehalten worden ist, finde ich halt cool so, weißt du, das nochmal gesehen zu haben, dass man da nochmal ein bisschen so zurückgeworfen wird in diese Zeit, das ist schon witzig. Deswegen, wenn man da so ein bisschen Hip-Hop-affin ist, bringt der Film natürlich noch mehr.
Ja, und deswegen müssen wir auf jeden Fall erwähnen, dass das der Film ist, für den 36 Mafia einen Oscar bekommen haben.
Richtig.
Dieser Film war nämlich zweifach Oscar nominiert. Einmal für eben den Original Song. Und dann war Terrence Howard nominiert hier. Seine erste und einzige Oscar-Nominierung.
Zu Recht, muss ich sagen. Spielt krass.
Ja, also ich habe es dir, glaube ich, auch schon gesagt. Für mich ist unbegreiflich, dass hier die beiden weiblichen Nebenrollen nicht auch Oscar-nominiert waren.
Ja.
Weil die stehen da Terrence Howard in nichts nach, finde ich. Und ich glaube, das funktioniert auch nur in der Konstellation genauso.
Mhm.
Aber er macht es natürlich großartig. Er spielt ja hier DJ Maine. Alter, 36 Mafia, Alter, wie geil, dass die auch vor der Kamera dann noch zum Einsatz kamen, Alter, ich hab's so gefeiert.
Ja, siehst ja auch ein paar bekannte Fressen aus der Musikgeschichte. Ich meine, Isaac Hayes spielt eine Rolle, kurz vor seinem Tod, 2 Jahre später ist er, glaube ich, gestorben.
Mhm.
Juicy J und Ludacris dürften Hip-Hop-Fans kennen.
Shut the fuck up.
Ja.
Ja, eben, Juicy J ist ja 36 Mafia.
Genau, der ist, genau, ist einer von denen. Aber der ist ja solo noch gut unterwegs gewesen, nachdem 36 Mafia nichts mehr groß rausgebracht haben. Also der hat ja auch solo eine Menge Platten gemacht und gefeatured und so auf verschiedenen Songs. Also ich würde schon sagen, dass der von 36 Mafia noch die größte Karriere gemacht hat.
Ja, ja, klar.
Aber die beiden Damen, die du erwähnt hast, ist Taraji P. Henson, die hat ja mit Terrence Howard dann später Empire gemacht.
Das ist eh so krass, das ist mir damals natürlich, ja, konnte ich ja nicht wissen, aber rückblickend habe ich das auch nie gerafft. Eigentlich ist das voll die Vorgeschichte zu Empire, weil hast du Empire mal geguckt?
Ja, ich weiß nicht, ob ich die erste Staffel durchgeguckt habe. Ich hatte irgendwann wollte ich nicht.
Okay, aber in der ersten Staffel ist es ja auch schon Thema, dass die beiden eben zusammen genauso angefangen haben.
Ja, stimmt.
Sie haben Drogen gedealt, er am Hustlen und irgendwie Tapes aus dem Kofferraum verkauft und so.
Ja, auf jeden Fall.
Und sie irgendwie nur am Unterstützen. Mhm. Und das ist im Grunde das, was hier auch stattfindet. Also gut, jetzt ist er hier auch noch Pimp. Aber ansonsten ist es halt echt die Vorgeschichte zu Empire. Und ich meine, Craig Brewer hat ja auch Empire gemacht. Insofern ist es echt passend.
Ja, so schließt sich der Kreis. Und ja. Terry Manning wiederum, die ist ja aus Orange is the New Black bekannt und aus ein paar anderen Serien und Filmen.
8 Mile auch, ja.
8 Mile. Eine unserer Bewegtbild-Banausen-Followerinnen übrigens, prominenterseits, die uns auch abonniert hat.
Mhm. Und
sympathischerweise.
Auch wirklich eine, die sie gerne mal nehmen, wenn es darum geht, möglichst kredibil White Trash darzustellen.
Definitiv.
Ja. Das ist schon wirklich krass.
Das ist the woman to go, ja.
Aber also die, wirklich, ey, finde ich so hart, dass die hier nicht Oscar nominiert war. Also
ja, weil du hast ja schon so ein bisschen angeteased. Terrence Howard ist nämlich nicht immer ein Rapper gewesen, sondern wird das erst im Laufe des Films, weil er so ein bisschen Geschmack dran findet, Songs zu produzieren, weil am Anfang ist er ein Zuhälter.
Ja.
Und Taryn Manning, die ist praktisch sein Pferd im Stall. Eins von zwei eigentlich, oder? Nur zwei Mädels irgendwie am Start.
Ja, also ich glaube, Shook war anfangs auch.
Die ist aber momentan schwanger.
Die ist momentan schwanger, aber hier, wie heißt sie, Lexi oder Lex?
Mhm.
Die gehört auch zu seinem Stamm, ne?
Ja, genau. Also ist jetzt nicht so ein Pimp, der irgendwie 20 Prostituierte da irgendwie in seinem Stall hat?
Nee, ist halt wirklich am Hustlen.
Genau, also, sondern er hustelt hat und hat ja, die Bohnen hat auch alle zusammen. Und
ja, und vor allem also wirklich ärmliche Verhältnisse und Pimp klingt jetzt irgendwie so classy. Wir sprechen hier von $20.
Richtig.
Pro Job.
Also er sitzt im Auto und wartet da, dass einer vorbeifährt und sie sitzt auf dem Beifahrersitz und er schickt sie dann rüber und
ja.
Also ist alles sehr, sehr provisorisch und billig.
Alter, für $20, ne? Also
ja.
Das ist schon wirklich hart. Also hier wird echt um jeden Cent gekämpft und das finde ich auch ziemlich cool dargestellt.
Alter, diese Mike-Szene ist auch hart, ey.
Boah, übel. Ja. Ja,
das ist hart. Jedenfalls können wir dann weiter erzählen, dass so ein Street-Hustler, der wieder wahrscheinlich irgendwo eingebrochen ist oder irgendjemand was geklaut hat, kommt dann an mit so einem Keyboard und fragt ihn, ob er das kaufen will hier. So ein Sample-Board so.
Das ist kein Sample-Board, Alter.
Ja, so ein Keyboard halt so mit, aber mit so Sample-Funktionen und so. Ich glaube, yeah. Kannst du damit.
Ja, aber also samplen kannst du damit nichts, aber das ist halt wie Kinder sonst haben, ne? Du hast dann also, hast du einerseits das Keyboard und dann hast du oben dran so eine Knopfleiste, wo du dann halt verschiedene Beat-Optionen hast.
Ja, aber das war schon ein bisschen aufwendiger, oder? Ich glaube, du konntest damit auch aufnehmen, so bestimmte Teile und so. Das ist doch jetzt nicht so ein Billig-Keyboard für Kinder.
Doch.
Ehrlich?
Ja, Mann.
Okay. Na gut, ich dachte, das wäre schon ein bisschen.
Nee, das war ja auch so, das ist ja auch so klein.
Ja, klar.
Das war jetzt nicht so. Nee.
Für kleine Menschen.
Ich glaube, schon war schon so ein Teil für Kinder, aber.
Na, jedenfalls klimpert er darauf rum und entdeckt so ein bisschen seine Liebe für selbst Beats basteln. Und dann.
Naja, wiederentdeckt das, ne? Weil es wird schon auch erzählt, dass er zu Highschool-Zeiten genau. hat er schon gerappt. Damals eben auch mit einem aus, der jetzt sehr groß geworden ist, der auch aus der Gegend kommt. Das ist eben die Figur von Ludacris, Skinny Black in der Rolle. Und der ist eben voll groß geworden mit seiner Mucke. Und weil er das mitkriegt und dann eben so ein Typ ankommt und ihm dieses geklaute Ding irgendwie aufschwätzen will, fängt er an, dann wieder mit rumzuspielen. Und ja, das in Kombination damit, dass Nola ihn auch immer wieder damit konfrontiert, dass das alles ziemlich aussichtslos ist, was die hier machen, dass sie halt auf der Stelle treten und sie halt auch gerne irgendwas hätte, was sie kann, was Besonderes, irgendwas, was ihr eine Ambition verleiht. Das alles in der Kombination lässt ihn dann an den Punkt kommen, wo er sich denkt, eigentlich könnte ich auch mit Rap mein Geld verdienen.
Ja. weil Dirty South und Crunk ist ja gerade groß. Insofern will er damit aufsteigen. Und er sieht ja, einer aus der Gegend hat es geschafft.
Ja.
Und ist zum Star geworden. Insofern, warum sollte er das nicht können? Und da holt er sich die Hilfe von zwei Herren. Der eine ist ein alter Schulfreund von ihm, Anthony Anderson, den er mehr zufällig über den Weg läuft.
Mhm.
Und da kommt raus, dass der auch mit Musik zu tun hat. Zwar nicht diese Art von Musik, aber...
Ja, der arbeitet als Soundingenieur. Der genau. wird gebucht, um bei allen möglichen Events eine Tonspur mit aufzunehmen.
Hat aber Equipment und Technik schon mal.
Genau.
Richtig. Ja. Das Anthony Anderson kennen wir aus Transformers, aus Departed, hier aus Scary Movie hat er mitgespielt. Also ganz viele Filme rein auf jeden Fall.
Das ist schon krass, ne? Der hat wahnsinnig viele Filme gemacht. Mhm. Und dann ist er ja in den letzten Jahren, glaube ich, auch auf Produktionsebene, der war relativ groß mit diesen Serien, Blackish, Grownish.
Ach so, die dabei.
Er hat mit den beiden Serien 11 Emmy-Nominierungen eingefahren, Alter.
Okay,
krass. Anthony Anderson hat 11 Emmy-Nominierungen, das finde ich so heftig.
Ach, der ist ja so huge jetzt, ja, ja. Produktionsbasis. Ja. Krass.
Das ist echt krass, also auch vor der Kamera, ne?
Ja, ja, DJ Qualls kennen wir ja aus den Comedies, aus hier, aus Roadtrip und wie sie alle heißen, so dieser schlaksige, große 2-Meter-Typ.
Ja. Genau, den holt er dann nämlich auch noch dazu, ja. weil der soll die Beats produzieren.
Richtig.
Schon und dann, auch geil, so wie dieser Moment, wo er sagt, so, du hast schon mitbekommen, dass er weiß ist. Ne?
ja.
Der White Boy. Aber finde ich auch super in der Rolle.
Ja, ja, der passt gut rein.
Macht er toll. Und das ist nämlich auch so ein Ding, was ich halt, das nervt mich oft so, wenn es bei Filmen, wo die Musik auch so eine große Rolle spielt und wo es auch um Musikproduktion geht und all sowas, ne? Wie das dargestellt wird, dieser Prozess und wie echt das dann rüberkommt und so. Ich finde, da gibt es halt so Negativbeispiele, wie jetzt irgendwie so ein Skylines von Netflix, wo ich dann eben das Gefühl habe, ja, okay, es spielt in dem Universum, aber wenn du ihn halt produzieren siehst, dann siehst du halt, dass der da mal so gar keine Ahnung von hat. Und hier, ich meine, das Erste, was du an Musik in dem Film hörst, ist schon so diese krasse Hi-Hat. Dieses
ja, ja, klar.
Wo du sofort an dieses Dirty South-Ding denkst.
Ja.
So, es ist sofort eben Atlanta, Memphis und dieses Ganze, was du vorhin angesprochen hast, Lil Jon und 3-6 Mafia und so.
Ja, ja, klar.
Deswegen, das fühlt sich von Anfang an so an. Wenn man ein bisschen Faible für die Mucke hat, dann bist du sofort da drin. Das machen die schon echt gut.
Finde ich auch. Und es sind halt auch so, also ich finde es auch realistisch, weil die Songs sind ja dann so, er lässt ja dann irgendwie seine schwangere Frau dann vors Mikrofon singen, weil die einen Hook brauchen, der irgendwie von einer weiblichen Person gesungen wird.
Da kommen sie erst wahnsinnig spät drauf.
Da kommen sie spät
auch
drauf.
Überhaupt mal einen Track machen müssen, der eine Hook hat, damit sie auch was fürs Radio produzieren.
Und selbst die Songs, die dann fertig sind, klingen ja nicht so wie so eine Millionen Little John Produktion, weißt du, wo du denkst, ja. so, Alter, okay, ich merke, hier ist richtig Geld hinter so, sondern selbst die fertigen Songs wirken ja dann schon so wirklich in dieser Hütte da irgendwie erstellt von diesen drei Kandidaten so, also das finde ich auch sehr realistisch, weil wenn da jetzt so ein mega krasser Banger rauskommt, weißt du, denkst du dir auch so, ah, weiß nicht.
Aber das, und deswegen finde ich das ja auch so geil, weil es sich so echt anfühlt, das spielt da ja auch mit rein, dass dieser echte Sound, wo er dann auch im Gespräch mit Skinny Black das thematisiert, dieses, hey, du, wir vermissen dich von früher, so, weißt du, das, wo man wirklich gehört hat, dieses, was in Amerika gerne als Hungry bezeichnet wird, was ja dann auch irgendwann 50 Cent unterstellt wurde, dass er das halt nicht mehr hat, was man halt auf dem ersten Album so krass gehört hat,
ja, klar.
wo du merkst, so, die Leute haben richtig, die wollen das loswerden, was sie da zu sagen haben, so, und du spürst das so mit jeder Zeile und das kommt richtig geil rüber in der Mucke, die machen.
Finde ich auch.
Und das ist ja auch so das Ding, ne? Er ist ja auch, also das, da, Terrence Howard macht das natürlich sensationell, aber auch da, der hat ja keinen besonderen Flow oder so.
Nee.
Es ist halt eher so, dass
der will das jetzt, aber du merkst auch, der ist nicht so, der ist jetzt nicht das Megatalent, sondern.
Nee, aber es ist halt real.
Und es ist real.
Damit in der Kombination halt sehr, sehr geil.
Voll. Ja, er spielt den super. Auch so immer so dieses von wegen so, er weiß nicht so richtig, was er jetzt machen soll und so. Ist dann so, teilweise ist er ein bisschen aggro, ist aber eigentlich auch nicht so ein Pimp, der jetzt irgendwie um sich schlägt, weißt du, oder jeden jetzt angreift, sondern der hat schon eine gewisse Aggression, eine gewisse Wut im Bauch, aber ist auf der anderen Seite auch ein sehr sanfter Charakter, weißt du?
Und das ist wiederum
echt... Er versucht immer das Richtige zu tun, geht aber dann in eine falsche Richtung. So mit
und das finde ich aber eben geil erzählt, dass du merkst, dass das im Kern eigentlich ein Guter ist, der aber aufgrund der Lebensumstände und dem Hustle, den er jeden Tag an den Tag legen muss, Entscheidungen trifft, die vielleicht gegen sein Naturell gehen.
Voll.
Aber halt, die er treffen muss. So wie eben diese Mikronummer oder eben sowieso, wie er so mit seinen Ladies umgeht.
Ja.
das ist echt geil, dass er eben, obwohl er jemand ist, der einfach als Zuhälter arbeitet, dann mit diesen Ladies, aber dass du auch merkst, so irgendwie liebt er die auch, ne? Also es ist halt trotzdem da
schon
eine da sehr enge Aspekt. Bindung geht. Auch diese krasse Szene, wo er ihr erzählt, so hey, es ist, ne, also das sind wir. So, es ist immer du und ich. Mhm. So, es gibt kein Ich und du, sondern das Wir zählt.
Ja.
So, und es ist schon, also da gibt es richtig starke Szenen, sowohl mit Taraji P. Henson als eben auch mit Taron Manning. Pff.
Ja, super ist auch die Szene, wo sie reinkommt und drückt ihm so das Baby in die Hand, wo er zum ersten Mal irgendwie auf dem Keyboard rumklimpert und zum ersten Mal sich da versucht auszuprobieren. Und das Baby heult halt so, weißt du, und der kann halt irgendwie nicht gleichzeitig Musik machen und das Baby heult. Und wie er dann zu dem Baby sagt, so, ey, du kannst hier nicht die ganze Zeit rumheulen, so, du bist alleine auf der Welt, so, weißt du?
Ja.
Das bringt nichts hier, so, dieses Bitchin und so weiter, you have to stop crying und so hin und her, das hilft dir nicht weiter, sondern du musst deinem Mann stehen und das Baby peilt gar nichts, so, weißt du, es heult halt weiter. Und wie er dem Baby so erzählt, so, du musst halt irgendwie deinem Mann stehen, du musst irgendwie, darfst dich nicht unterkriegen lassen und darfst nicht heulen, darfst keine Tränen zeigen und so. Auch ein mega Moment von ihm, weißt du, diesen Monolog.
Das finde ich so cool, dass dieser Film dahingehend komplett ohne Flashbacks auskommt.
Stimmt.
Also weißt du, dass der dann eben nicht zurückspringt, wo sie erzählen, wie er eben schon einen bösen Vater hatte und wie er zum Pimp geworden ist und so weiter. Weil das erzählt sich alles mit.
Ja, stimmt.
Ja,
das erzählt sich durch die Bilder und durch die Umstände. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es halt gut, dass der so diesen realen Touch hat. Also ich liebe Straight Outta Compton, um einen anderen Hip-Hop-Film zu nennen, aber es hat eine riesige Produktion.
Das ist der Punkt.
Weißt du, es ist halt so, du merkst halt so, da ist halt ein ganz anderes Budget drin. Und
ja, aber
hier
das
haben wir
ist
einen ganz kleinen Film. So.
Und das ist ja aber auch schon eher, geht ja in so eine Baz Luhrmann-Richtung, weil es halt wahnsinnig groß und flashy aufgezogen ist.
Klar, das ist opulent, ja.
Und das hier ist eben wahnsinnig echt. Deswegen meine ich ja, das würde ich das eher mit so einem Film vergleichen, der halt in der Gegend spielt, wo es aber sonst um irgendwelche Leichen und sonst was geht.
Ich meine, selbst der Rapper, den die da feiern, so, der von Ludacris gespielt wird, der wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht so Stadien füllen. Sondern das ist wahrscheinlich einer, der so Club-Gigs hat und so weiter. Weil so ein Club vielleicht groß ist, aber den in der Stadt niemand erkennen würde, so wenn er da so rumlaufen würde.
Ja, auch da, ne, die Ambition ist, irgendwie einen Track rauszubringen, der da lokal im Radio läuft.
Richtig.
Das geht ja gar nicht.
Und das drum, war noch diese Tape-Zeit, so, weißt du, wo Tapes wichtig waren und so. Genau.
Ja, wobei, nee, eben nicht. So, der Film spielt ja in der Zeit, der spielt ja 2005.
Ja.
Und das ist ja gerade ein Thema, dass er dann noch mit Tapes ankommt, wo die Leute sagen, Digga, ich habe noch nicht mal mehr ein Tape-Deck, was soll ich damit?
Stimmt, ja. Ja, spielt auch mit rein.
Aber eben, Produktion auf CD würde wieder was extra kosten. Auch wenn es nur ein kleiner zweistelliger Betrag ist oder so.
Hat er nicht.
Den hat er halt nicht.
Ja, klar.
Und das meine ich, diesen Hustle, den erzählen die echt gut. Und es ist eben dann auch so wenig Hollywood, dass der dann einen Track macht und dann nächste Szene siehst du ihn mit dem dicksten Auto rumfahren, so, sondern der hat halt seine Karre und seine 20-Dollar-Nutten, ey. Also es ist schon, ist echt krass.
Ja.
Finde ich geil erzählt.
Finde ich auch.
Ja, und das war ja eigentlich ein Festivalfilm. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, weil ich dachte wirklich, dass der für großes Geld produziert wurde, dass es eine riesen Studioproduktion war. Aber der hat 2,8 Millionen gekostet, was echt nicht viel ist, wenn du das Line-Up aus heutiger Sicht siehst. Mhm. Und dann haben die den in Sundance gezeigt und da für 9 Millionen an Paramount verkauft. Und MTV-Films.
Dann ist er bei den Oscars gelandet.
Ja. Schon
so
krass. Ja. Ja, und ich meine, also, ich glaube, Crash war auch in dem Jahr, ne?
Crash war im gleichen Jahr. Und lustigerweise auch Terrence Howard und Ludacris.
Stimmt.
Vor der Kamera im gleichen Film.
Ja. Und natürlich ein weitaus größerer Film, aber es ist schon krass, wenn du überlegst, was Terrence Howard da in dem Jahr gemacht hat.
Mhm.
Und ich meine, klar, danach war er auch richtig groß. Das war, glaube ich, schon so der Moment, wo es bei ihm gekippt ist, ne? So mit der Oscar-Nominierung und dann Crash, dem Erfolg von Crash.
Da war ja auch. Vor Don Cheadle war er auch im Marvel-Universum etabliert und so. Und der wirklich große Film.
Ja, stimmt. Das kam ja dann auch 3 Jahre später. Stimmt, war er in Iron Man.
Ja, hat ja einen großen Film mitgespielt.
Ja. Und dann hat es eben irgendwie wieder einen komischen Verlauf genommen, weil Empire fand ich dann, da ich meine, das ist auch eine Riesenproduktion und da war ja dann auch, das finde ich, weil man hier, das merkt man nämlich hier auch und das finde ich ist schon immer enorm wichtig bei so Filmen, wo Musik eben so stark im Fokus ist, dass die musikalische Beratung, wenn du mal so willst, dass das halt Leute vom Fach sind. Mhm. Weil bei Empire war ja komplett Timbaland für die Musik verantwortlich.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Und der Teil hat auch gut gepasst. Auch wahnsinnig poppig und mainstreamig aufgezogen.
Aber
so.
Der Rest war halt so mega Denver-Clan-mäßig.
Es
oder
wurde halt wahnsinnig soapig.
Ja, fand ich.
Weil ich finde es immer schwierig, wenn es bei Serien in jeder Szene um Leben und Tod geht und in der nächsten Szene ist schon wieder alles vergessen.
Mhm.
das hat für mich eben so einen krassen Soap-Charakter. Das geht gar nicht, ey. Das war auch das Problem mit Bel-Air. Also ganz schwierig. Naja, und in dem Film finde ich das halt grandios.
Ja, ging mir auch so.
Ja, mochtest du.
Cooler Scheiß. Ja, mochte ich, wie gesagt. Nicht jetzt der Riesenfilm so für mich. Ich habe auch überlegt, ein bisschen geschwankt. Also ich war jetzt nicht so komplett von den Socken gehauen, aber konnte mir aus dem Flow gut angucken.
Boah, mir ging der auch wirklich emotional sehr nah.
Echt so, ja. Na gut. Da bin ich dann wahrscheinlich nicht.
Wie geil, also wie geil auch diese Dreierkonstellation erzählt wird, weißt du? Und also gerade Taraji P. Henson, Alter, was die in der Rolle macht, so ja. wie die sich auch mit ihrer Position abgefunden hat, ne? Und wo sie dann nur kurz reinkommt, sagt so, hier, guck mal, ich habe euch was gemacht, so, ich habe gedacht, ihr könntet das brauchen, tschüss, okay, ich gehe wieder, ne, so, wo sie in ihr Studio, in ihr selbstgebasteltes reinkommt und er nur so sagt, so, hier, that's a bottom bitch right there, so, und zwar ein fieser Ausdruck, aber sagt halt so viel, auch wie emotional nah sie ihm steht und so.
Ja, ja, klar.
Und dann, na klar, dieser Moment mit der Kette und so, also, es gibt schon
ja, auch so, bevor er zu dem Rapper da fährt.
Das
so,
ist ja der
so.
Moment mit der Kette.
Achso, das war ja der Moment mit der Kette, wo er nochmal reingeht. Ja,
genau, wo er danach nochmal reingeht und so, Hammer, Alter. Ja. Ey, also erzählt so viel. Deswegen, also ich finde den wirklich gut, ey. Sensationell inszeniert.
Also wenn du hier, genau, wenn du aus dem Film so die Szenen rausnimmst, die man so zusammenschneiden könnte für eine Oscar-Nominierung, weißt du, für so viel, hier, der ist für den Oscar nominiert, da fallen mir mehrere ein, so, da fallen mir mehrere auf, wo ich sage, okay, Terrence Howard, Alter.
Ja.
Krass, zu Recht.
Aber eben auch da, also gibt ja kaum eine Szene, die wirklich nur seine ist.
Ja, klar.
Also, was ich meine, ja, so, ich finde auch, die das beiden, ist ein bisschen unfair. Die beiden Ladies, die halten das so, was er da spielt.
Ja, ja, hätte man mit nominieren können. Aber ich habe ja Schauspieler sowieso keinen. Gut, ich meine, gut, Ludacris, Juicy J und so, die spielen halt so die Rapper. Aber alle anderen,
finde ja, ich. Ja, Ludacris, find ich so, herrlich unsympathisch in der
Rolle. Ja, ja, aber keiner, der so schauspielerisch ausspricht, wo du denkst, boah, Alter, das war also
selbst
aber nicht so
ein doll. DJ Quartz, den glaubst du voll in diesem Universum, Alter.
Ja, und der ist ja normalerweise mehr wirklich in billig Comedies unterwegs. So, und
ja, vor allem, also der ist mal der Inbegriff von einem skinny white boy und du erzählst hier halt so Memphis Ghetto.
Ja, klar.
Und der funktioniert in diesem Universum, Alter. Wie voll. Krass.
Ja, hätte auch als Fremdkörper irgendwie da.
Ja. Und ich meine, also da hieß es ja, ne, ursprünglich wollten sie Garrett Hedlund haben.
Das ist ein komplett anderer Typ, Alter.
Ganz anderer Typ, war dann auch wohl das Argument, dass er zu hübsch war für die Rolle, wo ich immer ein Problem mit habe, weil ich mir denke, das kann man auch entweder wegschminken oder wegspielen. Also Attraktivität ist halt bis zum gewissen Punkt subjektiv, finde ich.
Ja, wenn du aber DJ Qualls jetzt neben Garrett Hedlund irgendwie packst,
ja, natürlich. Das sind schon zwei Typen. Ist der eine objektiv schön, aber auch da, hättest du ihm halt die Haare abrasiert oder was weiß ich. Wie auch immer, ich bin ja froh, dass DJ Quartz das gespielt hat, weil ich finde, der passt da wunderbar rein. Dem glaubst du halt auch, dass der hobbymäßig produziert. So.
Ja. Cool.
Ja.
116 Minuten aus dem Jahr 2005, Hustle & Flow. Großer Markus.
Findest du denn jetzt, dass es einen Film gibt, der so eine Geschichte in so einem Universum erzählt, der das besser gemacht hat?
So eine Geschichte in so einem Universum?
Ja.
Also wenn du jetzt die Musik rausnimmst, würden mir ein paar einfallen. Aber wenn es jetzt wirklich direkt um Hip-Hop geht und um die...
Okay, was würde dir einfallen ohne die Musik so im Vergleich?
Naja gut, da gibt es schon viele Filme, die so in einer schlechten Gegend spielen, wo es darum heißt, da irgendwie rund zu hustlen oder aufzuwachsen. Ich meine, da kannst du ja das ganze Black Cinema der 90er aufzählen. Fällt ja auch ein bisschen mit runter in dieses von wegen so Strugglen und...
So New Jack City, dass halt einer einen Traum hat und... daraus was machen will.
Zum Beispiel, oder Clockers, so, wo die von den Bullen halt drangsaliert werden. Also das hat man ja öfter, aber dass es jetzt direkt um Hip-Hop geht und um so einen Zuhälter, der da jetzt rappen will, das ist mir neu.
Okay.
Ich meine, selbst Black Snake Moan, wenn du den willst, das ist ja auch, da hast du überhaupt keine Leute, die irgendwie die Kohle haben, so. Das sind ja nur ärmliche Verhältnisse, sämtliche Charaktere, die da irgendwie drin vorkommen.
Ja, aber ich glaube, was hier schon im Kern die Geschichte ist, ist eben, dass der Typ einen Traum hat,
klar,
dem er dann nachgeht.
Ja.
Hm.
Na gut.
Alright.
Wollen wir die Punkte nennen?
Ja. Yep.
Willst du?
Mhm. 7,3 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 68. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik auch 7,3. Publikum 4 von 5. Letterboxd solider Durchschnitt mit 3,5.
Ja. Yep.
Und jetzt muss ich wieder anfangen, wa?
Mhm.
Ach, nicht komplett von den Socken gehauen, sagt er. Wie stark? Ja, ich muss jetzt nochmal nachfragen.
Es wird verhandelt jetzt nochmal.
Ja, nein, verhandelt nicht, aber ich kann es noch nicht so richtig eintakten. Deswegen, wie sehr fällt die Musik hier ins Gewicht, dass das auch was eine Musik ist, mit der du vielleicht was anfangen kannst.
Whoop that trick. Whoop that trick. Alter. Den Song habe ich ja sogar gespielt damals.
Ach, wirklich?
Ja, also wenn du... Wenn du mich jetzt so direkt fragst, ob die Musik jetzt für Extrapunkte sorgt, war nie so hundertprozentig meins.
Okay.
Weil so Atlanta, so witzig, Dirty South, Crunk, du weißt, ich meine, wir sind so mit New York-Hip-Hop groß geworden. Und ich finde, von der Westküste kann ich auch mit irgendwas anfangen. Dirty South war für mich zwar geile Mucke, die ich, wenn ich den Club aufgelegt habe, und die sind alle abgegangen, weil ja. Das war natürlich mega. Oder wenn ich selbst feiern war, fand ich das cool. Aber das war keine Mucke, die ich mir zu Hause auf CD gekauft habe oder die ich mir jetzt irgendwie im Auto reingezogen habe.
Ja, ich musste da immer so ein bisschen differenzieren zwischen halt dieser Club-Mucke, ne? Also klar, wenn ich so 36 Mafia, Stay Fly oder sowas, klar, ist aber halt nochmal was anderes als diese, es gibt ja auch ruhigere Sachen. Man muss jetzt nicht gleich eben die Chopped-and-Screwed-Variante nehmen, ja, aber klar. Selbst 36 Mafia, oder dann gibt es ja auch noch so andere Leute, so Devin the Dude und solche Konsorten, wobei das ja eher in die Houston-Richtung geht, aber... Ja. Oder ich meine, nimm Outkast, ne? So die frühen Atlanta, Sachen.
Ja, gut, okay.
Aber jetzt gerade eben so dieses Dirty South-Ding, was so eben so in so eine Club-Richtung geht, klar, das ist wahnsinnig platte Mucke. Ich finde die aber.
Texte, Alter.
Ja, ey, Alter, hallo.
So sinnfrei.
Bin Laden Weed, Alter. 36 Mafia haben halt originalen Track, der Bin Laden heißt, Alter.
Okay.
Oh, ich habe das so gefeiert damals. Das ist was so Bananes. Also, ich kann halt auch wahnsinnig über die lachen.
Ja,
und ich finde das auch ein Stück weit sympathisch, dass die sich selber nicht zu ernst nehmen.
Ja, das machen sie nicht. Aber weißt jetzt du? Hör dir mal so ein.
Dann immer dieses Shut the fuck up.
Ich habe mir so, ich hab mir wirklich mal versucht, so ein Lil Jon Album anzuhören. So. Und das geht einfach nicht, Alter. Du denkst so,
ja,
du denkst, aber
dritten
Song, Alter, nein, Alter, auf keinen Fall.
Glaub mir, 36 Mafia sind verglichen mit Lil Jon echt deep.
Ja gut, das mag sein. Aber es ist mir noch nie vorgekommen bei einem Nas oder bei einem Gangster-Album, dass ich dann halt im dritten Song sage, boah, ich kann das Album nicht mehr hören.
Nee,
das gibt's, ist halt für mich eine andere Liga.
Aber Lil Jon schreit halt auch nur rum.
Ja gut.
Und ich meine, klar haben 36 Mafia auch einen Track, wo einfach die ganze Zeit nur Ass and Titties gesagt wird.
Ja. Eben.
Kennst du, ne? Von The Campaign. Ass and Titties.
Ja, kenn ich.
Ass and Titties. And Big Booty Bitches. Nee, stimmt, da ist doch noch was anderes mit drin. Aber
auch dieses It's hard out here for a pimp von irgendeiner Tussi gesungen, so, das ist halt für mich so, weiß nicht, das ist halt nicht mein Hip-Hop so.
Nee, vor allem ist halt eben, das ist das Ding, es ist eigentlich so wahnsinnig einfach produziert, weil eben, da hast du halt irgendeine Hook und dann tick, tick, tick,
tick, tick. Ja, ja, genau.
Das ist so simpel.
Und dann hast du Primo, weißt du, der irgendwelche Samples aus
sieben Beats
nimmt und denkst so, Alter, okay,
übelst auseinander choppt und dann neu zusammenbastelt und so. Klar, das ist Wahnsinn, das ist wirklich, es ist so der Popcorn-Film in der Musik. Aber eben hat, finde ich, halt auch seine Berechtigung.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Schöne ist ja eben, also die Mucke, die er dann macht, das meine ich ja, das ist ja dann auch dieses Storytelling, was es gibt aus diesem Süden. Das sind eher weniger kommerzielle Künstler, das stimmt schon. Ne? Also groß geworden ist halt so eben diese Clubmucke.
Ja, klar.
Aber es gibt eben auch sowas und das finde ich dann schon cool, weil dann mag ich auch so diese Beats und es ist ja dann oftmals auch eine eigene Art zu rappen und so. Es hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich finde, da gibt es schon ein paar richtig gute Sachen. Aber
für mich ist das klar, auch so eine lokale Geschichte, hat natürlich eine mega Berechtigung so gerade. Also wenn du so Memphis zum Beispiel unterwegs
bist. Project Pat und Konsorten, also klar, ist auch das Umfeld. Ja. David Banner.
Ja.
Ich finde, da gibt es schon ein paar echt gute Leute. Aber klar, so was man halt kennt, sind so diese Clubbanger.
Genau, und im direkten Vergleich, wenn ich es halt vorziehe oder wenn es darum heißt, okay, jetzt sucht man deine Präferenzen aus, halt der Memphis Rap ist halt nicht so meins.
Nee, gut, da, also klar, im Herzen bin ich da auch immer bei New York, logisch.
Aber im Club zum Feiern fand ich es mega. Also das ist fein.
Also ich hatte schon gerade mit 36 Mafia schon eine Menge Spaß, Alter.
Ja. Ich war immer so, als hier so Master P und so, war ich auch nie ein Fan, Alter. Das ist der Schocker, diese ganze.
Oh, das ist schon auch. Also gerade Master P, Alter, ich habe mir ja diese Doku reingezogen. Billig, ne? Es gab BET, hat so eine Serie rausgehauen, wo die so eine No-Limit-Doku mehrteilig gebracht haben, wo es eben um den Aufstieg von Master P ging.
War der erste
so.
Millionär in der Hip-Hop-Branche, oder?
Ey, Alter, und vor allem, also der war mal, also so à la Colonel von Elvis, das war mal ein Brain, Alter. Ja, ja. Der Typ ist
waren
so
alle bei dem gesigned.
Mit so einem Business-Mind an diese ganze Industrie rangegangen. Der war der Erste, der es geschafft hat, Labels davon abzubringen, dass die einen Großteil der Kohle kriegen, so weil der dann einfach seinen eigenen Scheiß gemacht hat und der hat da sensationelle Sachen bewegt. Also auch eben für alle, die nach ihm kamen, so deswegen Master P. Auch nie meine Lieblingsmucke, halt auch da wieder fand ich halt manches echt lustig, ne? Also Make Him Say, ah, Alter, was ein sinnfreier Track, aber auch da wieder allein dieses de. Und dann hast du da so ein Mystical drauf, Alter, wie er rumschreit, ist schon geil. Also ist halt so ein Club-Ding, Alter, aber voll zum Ausrasten, Mucke, so.
Ja, klar, ich meine, allein ist das witzig
Ding,
und geil,
Video aber. Mit dem goldenen Panzer auf dem Basketballfeld, ich meine, what the fuck, Alter. Das
war ein Übertreiber, Alter.
Ja, aber eben, der hat halt natürlich echt Kohle gemacht damit. Auch dass der dann in eine Gegend gezogen ist mit seinem ganzen Camp, wo halt nur Weiße gelebt haben und dann da mal komplett die Demografie verändert hat. Also schon, also echt, ja, hat was bewegt, ne? Aber ja, war ich musikalisch auch immer, war auch da, ist ein überschaubarer Rapper.
Welcome to MTV Cribs.
Ja, genau.
Ja. Ja, auf jeden Fall überschaubarer Rapper, aber darum geht's ja nicht, sondern es geht ja darum, also der war huge auf jeden Fall, ja. Aber es war halt nie meins, so von der Mucke. Die haben ja auch ständig, die haben ja jede Woche irgendwie ein Mixtape rausgehauen auf CD oder so hin und her. Die haben ja,
Alter,
die hat, was hatten die für ein Output, Alter?
No Limit, die haben 300 Alben im Jahr rausgebracht,
Alter. Das meine ich, Alter. Ich meine, du hast die Doku gesehen, ey. So krass,
Alter. Ich
verliere so den Überblick.
1001 Künstler und jedes Cover sieht gleich aus. Aber das war auch so ein Move von Master P, ne? Wo er sich halt überlegt hat, so, wir brauchen halt einen einheitlichen Look. Und dann wurden diese Cover geboren, wo alles bling bling drauf ist. Du konntest eins vom anderen nicht unterscheiden. Aber es hat sich verkauft. Und
Grills
dann, allein auch das, ne? Die haben Alben von Künstlern rausgebracht, von denen du noch nie was gehört hast, weil die dann eben nur irgendwie in New Orleans 5 Millionen Alben verkauft haben. Sonst wurde dann irgendwie in einer Hood hoch und runter gehört und weltweit überhaupt keine Rolle gespielt.
Die wurden da gesigned und außerhalb der Stadt kannte
die
keine.
Alben echt am laufenden Band rausgeballert und er hat es halt über die Masse gemacht.
Ja, hat er schlau angestellt.
Wahnsinnig.
Ja. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Hip-Hop-Geschichte mit reingebracht. Jetzt haben wir 96% der Leute gelangweilt.
Ey, also wenn wir über Hustle und Flow sprechen, dann wird es schwierig, nicht auch über Hip-Hop zu sprechen, finde ich.
Das finde ich auch. Das sollte damit rein. Ein paar freuen sich eventuell hier, Dennis und Markus und Co.
Ja.
Schönen Gruß. Ja, jetzt waren wir beim Punkteraten.
Ah ja. Stimmt.
Hat sie mich ursprünglich gefragt, wie ich die Mucke fand.
Ja, stimmt. Also okay, das heißt, weitaus cool. Es fällt nicht ins Gewicht, dass wir hier mit der Musik zu tun haben.
Nee, wenn ich hier jetzt wirklich noch den Soundtrack Gänsehautmoment hätte, weil der Soundtrack mich jetzt so umhaut und weil ich den privat noch irgendwie rauf und runter gehört hätte, dann hätte das vielleicht für einen Extrapunkt gesorgt. Aber
ich find, das war ja nicht der Fall. Für mich war das halt so ein bisschen wie bei, weil das hat 8 Mile auch wirklich gut hinbekommen, dass du halt das Gefühl hast, was er da rappt, ist wirklich seins und seine Geschichte.
Ja.
Ne? Also ich fühle das, was der sagt.
Ja, klar.
So. Und das kam hier auch wahnsinnig gut. Und deswegen, dann ist es bei mir auch wirklich fast schon egal, welche Musik das ist, weil das hat auch bei Elvis mitunter ganz gut funktioniert, dass ich das Gefühl hatte, okay, was er hier singt, das ist ihm persönlich wichtig.
Ja, aber ich meine, der Notorious-Film hat ja definitiv seine Macken, aber wo der da am Anfang Juicy, auf der Straße steht und da
das auch,
und sein Freestyle macht, so, Alter, denke ich so, okay. Weil da hast du noch dazu, dass ich den, dass das ein mieser MC ist und dass das meine Mucke ist, so weißt du, mit der ich aufgewachsen bin.
Also ja, das, es gibt das ja diese Videos von Biggie, wie er halt irgendwie mit 13 da auf der Straße steht und in einer Freestyle-Battle die Jungs frisch macht.
Verkrisselt,
wo du auch dem Gegner ansiehst, der will nur noch nach Hause gehen und weinen.
Ja, eben.
Ja.
Das ist natürlich
und dann
noch
war
Moment.
Dieser Juicy-Moment war sehr Hollywood.
Ja.
Weißt du, so nach dem Motto, ich freestyle das jetzt. Und,
aber geil.
Aber geil gemacht. So find wahnsinniger Gänsehaut-Moment, ja.
Finde ich auch. Ja.
Ja, das war Gravy, ne, der Biggie gespielt hat bei Notorious und der dann auch bei All Eyes on Me war er es ja auch wieder.
Ja.
Ja, auch so ein Brooklyn-Rapper, aber da sind sie ja nun mal auch treu geblieben.
Also All Eyes on Me hat schon mal gezeigt, wie es das noch schlechter geht.
Ja, definitiv. Da bin ich bei dir. Okay, ich sag, bist nur bei 8 Punkten.
Nur bei 8 ist gut, 7,5 sind.
Nicht im Ernst!
Doch, 7,5.
Oh mein Gott.
Nur bei 8 Punkten ist ja ein kleines Foreshadowing auf deine Punkte, kann ich mir vorstellen.
Ja, stimmt, habe ich auch gerade gemerkt, war vielleicht nicht so clever.
Okay, dann müssen es mehr sein.
Meinst du?
Alter, bist du bei einer 9? Nee, du bist nicht bei einer 9. 8,5.
Ich bin bei 9.
Bist bei 9?
Ne, Mann.
Eieieiei.
Ich finde den richtig stark.
Ist ja krass.
Ja.
Das ist besser, als ich dachte.
Offensichtlich, ja. Oh Mann, jetzt sind wir schon wieder beim Unentschieden.
Nein, Alter, wirklich, ja?
Ja, es ist lame.
Ich zähle gar nicht mehr mit.
Ja, 1,5 für beide.
Kein Punkt.
Dö.
In dieser Episode.
I'm telling you, fellas, you're gonna want that cowbell.
Brauchen mehr Cowbell.
Ja, wir brauchen mehr Cowbell.
Ja.
Aber heute erstmal nicht. Heute verabschieden wir uns, würde ich sagen. Und danken allen Zuhörern.
Aus dieser musikalischen Episode.
Aus dieser musikalischen Episode.
Collaborate and listen.
Noch ein guter Rapper.
Richtig, ja, absolut. Was that Vanilla Ice?
Genau. Collaborate and listen.
Yes, sir. Careful what you wish for. My wish for, dass ich das Punkterad mal gewinne, ging nicht auf.
Ich wäre dafür, dass mir der Wishmaster mal das hier einspricht.
I love Lamp. I love Lamp.
Lamp. Ja, wir werden ihn fragen. Aber bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Sagen wir an der Stelle erstmal tschüssi.
Sind wir raus.
Ciao.
Peace.
Shut the fuck up.
Bewegt Bild Banausen.